Hallo Thorsten.
Hallo Alex.
Da sind wir wieder beieinander und haben eine kleine Überraschung. Ja. Weil eigentlich müsste ja Teil 2 oder B-Seite oder wie.
Ja, stimmt. Eigentlich folgen, müssten gell? Wir über die B-Seite von Tape 21 Ende 88 sprechen. Aber wir haben einfach mal gesagt, wir machen eine Planänderung und sind jetzt im Jahre
1996. Und das ist echt lustig. Also dieses Jahr, das ist, hat sich in mein Hirn gebrannt, also, was vielleicht auch an einem Song liegt. Ich zitiere kurz: Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee.
Jein, fettes Brot.
Ja.
Ich komme mit Fußball, Europameisterschaft. Deutschland wird Europameister, Golden Goal und hier.
Boah, das Halbfinale war spannend damals auch. Ja. Gegen England, Elfmeterschießen, die Entscheidung. Ja. Gareth Southgate hat verschossen, sagt mir meine Erinnerung zumindest. Ja.
Und ich erinnere mich eben an das Finale, an das Golden Goal von Olli.
Ja.
Locke, Frisur, Bierhoff. Ja, das heißt, wir haben jetzt das Jahr 96, also weil 30 Jahre.
30 Jahre, ja.
Wir haben ja jetzt 26, also 30 Jahre früher sozusagen.
Ja.
Und da gucken wir, machen wir so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ultimative Chartshow. Wir schauen uns mal an, was so in den Top 40 der Jahreschart so rumgefleucht ist, nicht, was da so los war. Und haben uns so, ich sag mal, einfach ein paar Titel ausgewählt, bei denen du und ich gesagt haben, die finden wir eigentlich ganz spannend, da sollten wir doch mal drüber reden.
Genau. Wir werden euch auch wirklich immer genau die Reihenfolge von Platz 40 bis Platz 1 erzählen und dann die hervorgehobenen, unsere Favoriten ein bisschen länger besprechen.
Genau. Aber der Unterschied ist, bei uns gibt es keine Werbepausen.
Nein, lass mal weg.
So, Platz 40. Wer hat denn das Feld von hinten sozusagen abgesichert?
Das war die gute Alanis Morissette mit Ironic. Die hat Platz 40 erreicht in den Jahrescharts.
Dann mache ich gleich mal weiter mit Platz 39. Soweit reichen meine mathematischen Kenntnisse. Ich kann auch rückwärts zählen. Und da haben wir eine Nummer, bei der du auch dann auf den Knopf drücken wirst.
Ja.
Denn, ach so, das müssen wir vielleicht noch erzählen. Wir haben das jetzt auch auf einer Kassette. Also, ne, wir sind uns nicht untreu geworden und machen jetzt irgendeinen anderen Schnickschnack. Das ist weiterhin zwar nicht The Lost 80s, sondern jetzt The Lost 1990s Tapeset in gewisser Weise. Aber wir haben auch diese Songs, über die wir sprechen, alle auf Kassette. Das heißt, Alex kann weiter aufs Knöpfchen drücken. Und mal gucken.
Ich muss mich nicht umstellen.
Nein, wir müssen jetzt keine neue Technik erlernen oder sowas.
Das ist sehr gut. Knöpfchen drücken kann ich. Genau. Soll ich mal?
Nee, warte mal, ich muss noch erzählen, weil wir sagen ja immer, was wir haben. Stimmt. Und das ist in dem Fall halt keine, die jetzt auch 30 Jahre, wobei ein paar Jahre hat die auch auf dem Buckel. Das ist auch eine BASF und zwar nennt die sich Sound. Eine 90er Kassette, auf der jetzt als erster Titel The Prodigy. Ach so, ich darf das ja gar nicht sagen.
Nein. Ach Gott. Na gut. Aber wir verraten noch nicht, welcher Song von The Prodigy es ist.
Nein, das ist uns auch noch nie passiert, ne? Dass ich irgendwie losquatsche.
So.
Hey, ist das etwa The Prodigy?
Sag bloß.
Aber ist natürlich auch ein geiler Anfang, ne? Das haben wir, glaube ich, deshalb auch ausgewählt, weil unsere Sendung ist einfach ein Firestarter. Ah, es ist einfach.
So lange wollte ich es noch laufen lassen.
Ja, es ist einfach. Dieser Beat ist einfach großartig.
Du hast alles verraten. Firestarter heißt der Song auch noch. Er hat ein richtiges Feuer ausgelöst, würde ich mal sagen.
Wenn ich verkacke, dann richtig.
Passt schon. Manchmal darf man auch mal ein bisschen rauslassen, die Katze aus dem Sack raus.
Das war schon eher ein Tiger, der jetzt aus dem Sack raus ist. Ja, genau. Das war die erste Single aus dem Album The Fat of the Land und war ihre erste Nummer 1 in UK, aber auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel
Tschechien, Finnland, Ungarn, Norwegen zum Beispiel. In Deutschland hat es immerhin zu Platz 6 gereicht, in Österreich Platz 8.
Ja, geschrieben wurde das Ganze hauptsächlich vom Liam Howlett. Die Vocals und vor allem, das ist auch, wenn man dann das Video sich anguckt, ne, das ist schon der Keith Flint, der einfach wirklich ikonisch war, muss man einfach so sagen. Ne? Das ist so viel Energie, Also man spürt das einfach.
Genau, genau. Und das war tatsächlich, er stieg dann dadurch auch ein bisschen zum Frontmann auf. Er war dann die Figur nach außen hin für The Prodigy, weil er so wild irgendwie dann da performt hat auch. Ja. Und ja,
es großartig. Gibt ja, es gibt ja auch dieses doch eher, ich sage jetzt mal, düstere Video. Ne? Das ist irgendwo in der U-Bahn oder im U-Bahn-Schacht mehr oder weniger gedreht worden.
Genau,
ne?
Genau. Ja, 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 ja. Und da hat dann eben auch Flint mit seinem Look einfach zum Bekanntheitsgrad wahnsinnig beigetragen auch nochmal. Ja.
Aber es gibt das Gerücht, dass die Filmcrew dabei irgendwelche Masken tragen mussten, weil es irgendwie nicht mehr so ein bisschen staubig war
da oben. Ja, 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 das war wirklich so ein stillgelegter U-Bahn-Schacht und ja, da war nicht mehr die beste Luft, um es mal grob so zu sagen, ja, ja.
Das Video viel Staub aufgewirbelt, um es jetzt mal so zu formulieren. Was auch interessant ist und bei dem Song auch, ich sage jetzt mal, sehr prägend war, generell bei The Prodigy, dann vor allem bei den Produktionen auch, dass da sehr viele ja, Samples drin waren. Ne? Einmal so ein Gitarrenriff, der aus einem Song von, also SOS von The Breeders ist, aber auch das bekannte Hey,
ja,
das also, wir aus den 80ern auf jeden Fall
ja,
kennen.
Ja, genau, da schließt sich der Kreis wieder und wir gehen zurück in die 80er. Das kommt nämlich von Close, in Klammern, to the Edit von The Art of Noise. 1984 haben die das rausgebracht, ja.
Und es war auch noch hier von Ten City, auch letztendlich ja. 80er lastig hier zum Beispiel aus dem Devotion Remix von Ten City. Also sprich, so 90s ist es am Ende
es gar nicht.
Ne?
Genau.
Also ohne die 80er wäre das alles nicht entstanden. Ja, lass uns auch mal vielleicht zumindest kurz auch über das Album sprechen, weil für mich ist das echt eines so der,
ja,
also wenn man jetzt
für mich auch
ikonische Alben der 90er spricht, ist
ja.
The Fat of the Land
ja.
Wirklich ganz weit vorne.
Ja. Und das Lustige ist ja, die Single, über die wir gerade gesprochen haben, die kam ja schon im März 96 raus. Bis das Album draußen war, hat es bis Mitte 97 gedauert dann noch. Ja. Und es war ein Burner, also ein Fireburner gewissermaßen. Nein, also
es war
hat voll fett. Ja, hat voll eingeschlagen. USA, England, Deutschland, Österreich, Schweiz, überall Platz 1. Insgesamt 22 Länder weltweit, wo die Nummer 1 rausgekommen ist. Und das war in den Jahrescharts von den Alben auch immerhin Platz 18 in
Deutschland. Ja. Ja, sie haben auch damit so ihr eigenes Soundbild nochmal also wirklich klar definiert, einfach nochmal härter, aggressiver, direkter und so diese Mischung aus Elektronik, Punk und Rock wirklich definiert. Es gab ja noch eine zweite Single, die dann auch vorab kam, die Breathe, die eigentlich am Ende genauso geil ist. Und ja, also einfach, sorry, wenn wir jetzt hier so schwelgen, aber
auch ich mochte auch Smack einfach. My Bitch Up
so wahnsinnig gerne. Auch so dieses Video dazu, wo sie so mit dieser Kamera so in der Point of View Dings durchgelaufen sind.
Und ich habe tatsächlich so eine persönliche Erfahrung. Ich habe das Firestarter, sage ich schon, Entschuldigung, The Fat of the Land Album, da wurde ich vom Plattenlabel damals eingeladen und das konnte, so ein paar ausgewählte Journalisten konnten sich das in der Sternwarte in München mit Blick auf so einen Sternenhimmel, also mit tollen Projektionen dann eben komplett anhören. Und da war ein wahnsinnig geiler Sound auch einfach. Und da wurde man richtig reingesogen in dieses Album.
Glaube ich. Ja. Hätte ich gerne gesehen. Also von daher, ja, glaube ich. Witz. Stellen sich vielleicht noch ein paar Leute die Frage, wie kam denn die Band auf The Prodigy? Da muss ich jetzt so ein bisschen natürlich als Zünd-Enthusiast, Nerd, wie auch immer man es formulieren möchte. Es gibt von Moog, der gute Bob Moog, der hier eigentlich so ein bisschen die Synthesizer erfunden hat, gibt es einen Moog Prodigy und der hat die Band einfach inspiriert, wahrscheinlich eben beziehungsweise den Liam Howlett, der die Band 1990 gegründet hat. Dann eben der Keith Flint kam noch dazu und noch zwei weitere. Ne?
Ja, der Leroy Thornhill noch und Maxim Reality. Insgesamt waren sie dann eben zu viert. Zunächst erstmal groß geworden, so ein bisschen in der klassischen Rave-Szene. Der Track Charlie von 1991 war so der erste bisschen größerer Erfolg, vor allem in Großbritannien. Und dann können sich sicher auch viele noch an Out of Space erinnern. Ja. Da ging es auch international ab.
Ich habe sogar noch No Good.
Ja, genau.
Auch,
genau.
Also wie gesagt,
auch,
Prodigy
auch
war super. Einfach schon, genau. Dann gab es das Debütalbum, 92 mit Experience. Und dann nochmal eben mehr Breakbeats und Gitarrenriffs dazu. Und dann kam noch das zweite Album.
Ja. Music for the Jilted Generation. Ja,
genau. Und dann mit eben The Fat of the Land haben sie dann wirklich es als Headliner geschafft, diverse Festivals. Danach wurde es dann aber auch, ich sag mal so, relativ nicht schnell, aber doch auch weniger einfach wieder.
Ne? Ja, ja, genau. Also auch von der Besetzung weniger. Also da hat auch Keith Flint dann zwischenzeitlich Abschied genommen, der Maxim Reality auch. Also es war ein Album, das habe ich mir auch noch gekauft, 2004, Always Outnumbered, Never Outgunned. Aber das hat auch nicht mehr dieses Feuer von den aus den 90er Jahren gehabt. Ja, also ich habe es selber auch gemerkt, da hat irgendwas gefehlt, ja.
Ja. Ja. Es ist ja dann auch so, dass leider dann der Flint 2019 schon mit 49 Jahren verstorben ist.
Ja.
Aber Gott sei Dank, die Songs gibt es noch. Und, ja.
Zum Glück.
Deshalb hatten wir, hatten wir einen tollen Einstieg mit unserem Special.
Ja.
Wie ging es denn weiter? Was kam denn auf der 38?
Ja, unser Schweizer Freund, der DJ Bobo mit Pray.
Er hat gebetet, genau. Dann auf 37 Faithless mit Salva Meir. Ein Künstler, ein Act, besser gesagt, den wir vielleicht auch nochmal haben könnten in einer höheren Position. Lasst euch überraschen. Dann Love Message mit Love Message ist so ein Song, den man, vielleicht machen wir den als Hörtipp oder sowas, einfach wo ich sage, ich meine, da muss es ja, irgendwas muss der ja haben, wenn er auf 36 ist.
Also
aber es ist jetzt kein Song, den man jetzt sofort wahrscheinlich im Ohr hat. Auf der 35 haben wir
Peter Andre zusammen mit Bubbler Ranks mit zum Mysterious Girl.
Das haben wir doch hier Mr. Sexy Waschbrett.
Genau,
ne?
Also, genau. Kann ich mich auch noch erinnern.
Weiß ich, wieder Neid.
Auf der 34 Captain Jack mit Drill Instructor. Den haben wir in den Top 40 auch zweimal.
Ja, der hat es auch zweimal geschafft. Mhm. Eins drüber auf der 33, die gute Blümchen.
Jasmin Wagner.
Herz an Herz.
Oh, schön.
Und auf der 32 die Jungs.
Oh, ja, die kamen richtig oft in die Jahrescharts. Die Backstreet Boys. Auf der 32 war jetzt I'll Never Break Your Heart.
Genau, die sind nämlich insgesamt viermal in den Top 40 drin, also richtig ordentlich. Mhm. Dann wird's, wie soll ich sagen, haben wir auch mal wieder eine Dame dabei.
Ja. Céline Dion mit Because You Loved Me auf der 31.
Und da drüber kommt die Maus, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, der Herr Raab hat sich auch platziert.
Der Herr Raab 30. hat seine Kindheitsträume verwirklicht mit Hier kommt die Maus. Auf Platz 29.
Ja, da sollten haken wir jetzt mal wieder ein, oder?
Da würde ich mal sagen, da drückst du mal auf den Knopf, bevor ich schon wieder labere, wer kommt, ne?
Ja, machen wir das, okay.
Das ist Gott, ey. Ach ja.
Das ist eine schöne Stimme.
Eine schöne Stimme und wir wissen Gott sei Dank auch gleich, welcher Song es ist.
Ja.
Und es ist einfach auch eine tolle Melodie.
Ja, so, einfach. Ich wollte den Beat noch rein.
Ja, das hast du schön gemacht. Das waren Experience, A Never Ending Dream auf der 29. Und bevor wir uns jetzt hier irgendwie die Informationen hin und her geben, haben wir einfach gedacht, fragen wir doch mal den Alex Kaiser und den Matthias Uhle von Experience, wie denn das alles so war. Und deshalb haben wir sie im Interview dazu.
Wunderbar.
Ja, kein Special ohne Gäste. Und diesmal haben wir sogar zwei Gäste. Alex Kaiser und Matthias Uhle von Experience. Wir hatten ja gerade schon hier Never Ending Dream auf Platz 29 in den Jahrescharts von 1996 kurz angehört. Und wir haben die beiden bei uns heute als Gast. Herzlich willkommen, Alex und Matthias.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja. Wünsche ich auch.
Willkommen auch von meiner Seite.
Ihr kennt euch ja schon relativ lange und ihr hattet vor Experience ja auch schon ein anderes Projekt, das Metropolis hieß. Wie ist denn das gewesen? Wie seid ihr zusammengekommen?
Also wenn man es genau nimmt, sind wir eigentlich eine klassische Schülerband. Wir haben uns in der Schule durch einen gemeinsamen Kumpel kennengelernt. Matthias war in meiner Parallelklasse und in der 11. Klasse haben wir, ja, ich habe dem irgendwie erzählt, ich will Musik machen und er sagte, ich kenne auch jemanden, der Musik machen will. Und dann hat er uns vorgestellt, dann haben wir festgestellt, dass wir auch noch in derselben Straße wohnen. Dann haben wir einfach angefangen und da wir so ähnliche Herkunft hatten, so also musikalisch von von Depeche Mode über Camouflage und all der ganze 80er-Krempel, den man halt so hörte, haben wir gesagt, irgendwie, ach komm, das klingt doch irgendwie ganz gut, wir fangen mal an und machen was. Und das waren eigentlich die Anfänge im Kinderzimmer von Matthias in Berlin, Schweineöder, wie man das damals nannte, oder Schöneweide.
Und das war dann Metropolis, oder?
Ja, Metropolis of Annihilation. Und das Wort gibt's aber gar nicht. Das ist ein Kunstwort. Da gibt's auch eine Geschichte zu. Ja, das war eigentlich eher aus so einem Amiga-Spiel, so ein Flipper. Und ich habe das irgendwie falsch ausgesprochen, dieses Wort Ignition. Und ich habe immer Annihilation gesagt statt Ignition. Dachte ich auch, das ist ein schönes Kunstwort. Das kann man ja mal irgendwie ranhängen. Weil Metropolis gab's wohl schon als Band. Und deswegen mussten wir uns einen Zusatz ausdenken. Das war der Hintergrund. Weil eigentlich wollten wir Metropolis heißen, aber ich glaube, da gab's schon eine Band und das war der Grund.
Wobei man sagen muss, Metropolis war ja auch zu der Zeit und mit all dem Hintergrund über Alpha Will und die ganze Fritz Lang Geschichte und so natürlich auch jetzt nicht richtig innovativ so, ne? Also aber mit der Namensfindung haben wir natürlich eigentlich immer ins Klo gegriffen, weil uns Experience mit dem X am Anfang zu nennen, war halt auch die marketingmäßig die falscheste Entscheidung, die man im Leben treffen kann.
Weil das keiner so sucht wahrscheinlich, ne?
Weil das natürlich nie einer gecheckt hat. Und die haben ja, damals hat man ja CDs gekauft und Alben und die hat man halt unter E gesucht, ne? Also das war völlig sinnlos. Aber jetzt ist es halt so, jetzt müssen wir damit leben.
Aber in gewisser Weise auch ein Alleinstellungskriterium, ne?
Naja, wenn du aber allein quasi in einer dunklen Ecke stehst, die keiner findet, ist halt scheiße.
Ja, vor allem auch relativ weit hinten halt im Alphabet dadurch, ne?
Genau, das ist wirklich ein Punkt, weil ich habe das mal beobachtet, als ich in Milan war, die Leute sind manchmal so durchgegangen bei A und haben sie geguckt, ach, die nehme ich mit, die nehme ich mit. Und irgendwie bei der Hälfte hatten sie schon gar kein Geld mehr. Und bei X war dann eher so, also es gab viele Punkte, die dagegen gesprochen haben, dass das ein cleverer Schachzug war. Selbst heute, ein Hashtag mit Bindestrich gibt's auch nicht, also...
Aber ihr habt es ja trotzdem geschafft, allerdings ne, eben erst mit Experience und bei ich nenne es mal nochmal Metropolis, wart ihr dann nur zu zweit und dann kam aber irgendwann schon dann der Wechsel zu Experience und Claudia, deine Schwester, kam dazu, Matthias, richtig?
Ja, also wir waren zu dritt. Also wir hatten eigentlich einen Sänger, René hieß der damals und mit dem hatte ich eigentlich zuerst schon angefangen und Alex kam dann dazu und das Schöne war, also wir hatten vorher nur mit einem Amiga die Musik praktisch gemacht und er hatte noch ein schönes Casio Keyboard. Das war auf jeden Fall schon mal nochmal eine Steigerung mit ein paar schönen Sounds. Und ja, irgendwann ja war dann so der Punkt, dass wir da Claudi als Background-Sängerin sozusagen war schon dabei. Und dann gab es irgendwann mal den Moment, wo ja sich das ergeben hat, dass Claudi dann an die Front kam. Und also erst als Background und dann kam sie sozusagen als Front. Und dann haben wir es umbenannt in Experience, weil wir dachten, macht Sinn.
Sie war ja damals auch noch wahnsinnig jung, darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, wir waren, keine Ahnung, was, wie alt waren wir denn da? 16? Das heißt, sie war ja...
Weniger als 16.
Deutlich weniger als 16, ja. Also das war schon so, das war auch, war ja auch damals so eine Herausforderung. Aber sie war halt immer da und auch musikalisch und irgendwie lief das gut mit ihr. Und sie konnte die Titel einfach super singen und so hat sich das dann entwickelt halt, dass sie dann irgendwann quasi an die Spitze gerückt ist.
Und wenn das halt bei dir, Matthias, im Kinderzimmer letztendlich war, dann war sie auch in der Regel wahrscheinlich irgendwo in der Nähe.
Absolut, sie hatte auch ihr Kinderzimmer und wir hatten vorher so ein geteiltes. Da war dann auch so das Ministudio drin, wenn man das so nennen kann. Und in dem anderen Zimmer hatte sie erst noch gelebt. Also sie hatte dann oben Zimmer. Also es war also räumlich kein Problem, dass sie jederzeit irgendwie mal was einsingen konnte. Und das hat dann auch funktioniert.
Mhm. Wir waren auch die Band ohne Bass, weil nämlich Matthias Vater immer nach 22 Uhr ins Zimmer gestratzt kam und die Bässe rausgedreht hat.
Das nervt.
Das kannst du ausdrücken.
Ja gut, so ein Bass ab nach 22 Uhr, der stört dann auch ein bisschen die Nachtruhe wahrscheinlich. Wie war denn das von der Aufteilung her? Gab es bei euch irgendwie eine feste Regel? Hat irgendeiner die Songs geschrieben, der andere Text? Oder habt ihr das so, ich sag mal, gemeinsam erarbeitet?
Angefangen haben wir, also wir haben eigentlich immer alles zusammen entwickelt, aber Matthias kam immer mit der Songidee. Oder ich mit der Textidee. Und daraufhin haben wir Sachen entwickelt. Also eigentlich eine klassische Aufteilung, dass Matthias eigentlich die musikalischen Sachen, ich die textlichen Sachen hatte. Es hat sich im Laufe der Jahre immer weiter aufgeweicht und jetzt spielen wir uns das eigentlich so in dieser Kombi immer so hin und her. Aber so das, also wir waren halt so das, immer das Kreativteam, ne? Quasi, was die eigentlichen Produkte, würde man sagen, so gemacht hat. Ne? Also,
ja. Naja, ihr macht das ja jetzt schon noch über 30 Jahre, ne? Wenn man eben noch Metropolis dazu rechnet. Ist das ja auch schon eine Zeit, die manche Ehe noch nicht so immer schafft.
Schon krass, ne? Ja. Und ich frage mich, wann wir erwachsen werden. Das ist noch eine interessante Frage.
Das ist doch das Schöne, oder? Das Kind im Manne, das ist doch immer eigentlich ganz beliebt. Wie ging das dann los? Also, weil ihr hattet eure erste, oder sagen wir so, der Wegbereiter für dann A Neverending Dream war ja der Song Circles of Love, der so ein bisschen der Vorbote war. Aber es war jetzt nicht ein, wie soll ich sagen, eine in Bayern sagt man Agmade Wiesen, es war ein steiniger Weg, der euch dann irgendwann zum Erfolg gebracht hat. Wie war denn das damals, um dann irgendwie gehört und in die Charts zu kommen?
Ja, also Circus of Love ist auch schon ein sehr besonderer Song, weil der ist auch eher anders entstanden als die meisten anderen Songs danach, weil in der Regel war es schon so, dass ich eher so eine Melodie hatte und dann der Text dazu kam und da war es ein bisschen umgekehrt. Da gab es schon einen Song mit einem Refrain, der mir nicht so gefallen hat und ich habe dann gedacht, okay, ich muss den irgendwie anders machen. Es war noch zu der Zeit, wo der Sänger dabei war und dann habe ich wirklich ans Klavier gesetzt und versucht auf den fertigen Text, der da war, eine Melodie zu finden und so fing das an und das war dann auch so ein Moment, wo ich dann irgendwann mal, glaube ich, auch in der Berufsschule, habe ich eine ganze Nacht an dieser Melodie gesessen, an diesen Takten, an diesen 8 Takten und habe dann nächsten Morgen, also ich hatte kaum geschlafen, wie so ein Rausch, wenn man nicht geschlafen hat, und habe dann Alex noch angerufen, irgendwie aus der Berufsschule, aus der Telefonzelle, da gab es noch nicht so die Handys und habe gesagt, ich glaube, ich habe die 8 Takte geschrieben, die unser Leben verändern, ohne zu wissen, dass das wirklich irgendwann mal so wird. Ich habe das einfach so als in den Raum gesagt. Ich dachte, ja, was hast du denn genommen so ungefähr? Das war irgendwie so, ich hatte das Gefühl und dann fing das damit an und mit diesem Circus of Love haben wir dann selber erstmal versucht, das dann zu produzieren zu lassen. Dann haben wir den Axel Henninger da kontaktiert und da waren wir noch so ein bisschen im Glauben, ach, man ruft einfach mal einen Produzenten an und der wird das produzieren. Aber dass er dann erstmal gefragt hat, ja, denn Plattenlabel? Nee, Plattenlabel haben wir nicht, aber gut, dann kann ich das nicht machen. Aber das ist ein super Melo. Ja, das sagen alle. Dann habe ich ihm vorspielen dürfen am Telefon und hat er wirklich was gesagt, was er sonst nie gemacht hat. Also ich habe ihn so beeindruckt, die Melodie, dass er gesagt hat, okay, er hat doch Interesse. Das war schon mal der Anfang. Und dann konnten wir es produzieren, aber das war noch nicht der Durchbruch, weil dann hieß es ja natürlich, jetzt haben wir das Ding, wie kriegt man es ins Radio? Und wie die Radiosender so sind, die sagen dann, wir machen keine Hits, wir spielen Hits. Und wurden überall sozusagen abgelehnt. Und selbst bei Fritz, wo wir es immer wieder probiert haben, vom Chefredakteur immer abgelehnt. Und dann haben wir jemanden gefunden, die Anja Kaspari, die hat das gehört und fand so toll und sie hatte eine Sendung nachmittags um 3 und konnte da auch selber ein bisschen bestimmen und sagen, okay, ich möchte den Song spielen. Und dann hat es der Chefredakteur über seinen eigenen Sender gehört und sagt, okay, so schlecht ist die Nummer gar nicht. Stell's mal in der Chartshow vor. Ja, und dann ist es da in die Fritz-Charts gestiegen und dann waren wir plötzlich 2 und Platz 1. Und dann kam der Plattenpromoter und hat dann praktisch wieder versucht, seine Platten unterzubringen und hat ihm der Redakteur gesagt, pass mal auf, du bringst mir jede Woche hier 100 CDs, ich habe immer eine Nummer für dich. Die ist bei uns in den Charts, aber die haben kein Plattenlabel. Und darüber sind wir dann zu Warner in Kontakt gekommen und die wollten dann noch mehr hören. Und dann, das war der einzige produzierte Song. Da haben wir gesagt, wir haben noch Neverending Dream und Magic Fields. Und da hat die Plattenfirma gesagt, nee, das sind keine Hits.
Zu Neverending Dream haben sie gesagt, kein Hit.
Ja, haben alle. Ich habe alle Ablehnungsschreiben. Emi, alle, die ganzen, alle. Weil es eben nicht produziert war. Das ist eben dieses Ding, ja, er hört immer einen Hit. Nee, die hören es, wenn es produziert ist. Und wir hatten das wirklich nicht produziert. Und wir waren aber so überzeugt, dass wir gesagt haben, dann lass uns das doch mal produzieren. Und so ging es dann weiter. Aber das war so die Schnellfassung von Circus of Love.
Und dann, weil du ja gesagt hast, A Neverending Dream wurde ja erst abgelehnt. Mhm. Und erst dann, als man, ich sag mal, dann doch den Willen unternommen hatte, es dann zu produzieren, haben sie denn dann wenigstens den Hit gespürt oder gehört oder war das dann auch eher, und auch die Radios, war das dann eher schleppend erst am Anfang?
Richtig schleppend, wie bei Circus of Love hat es auch 9 Monate gedauert, da haben sie dann regional Funkwerbung geschalten und dann sind wir in diesen Nielsen-Gebieten tatsächlich, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, jeweils in die Verkaufscharts teilweise auf 1 gegangen und dann haben wir es dann irgendwie nach 9 Monaten geschafft, irgendwie in den hinteren 70ern, 80ern mit Circus of Love zu gehen und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir in Neverending Dream und dann war das auch sehr steinig und der Durchbruch war tatsächlich Hollymünd, so eine Sendung im WDR, die ein bisschen Reichweite hatte. Und da sind wir waren gerade auf dem Weg irgendwo hin und hatten eine Panne mit einem Sixt-Auto. Und dann rief uns von der Plattenfirma jemand an, ey, wir sind in den Trends auf 39. Wir müssen am Donnerstag ein Video drehen. Das war irgendwie Dienstag. Wir völlig irgendwie überrannt, weil keiner damit gerechnet hatte. Und dann ging es auch so los, dass wir dann irgendwie 2 Tage später ein Video drehen sollten. Und von da an, dann ging es auf Viva-Rotation tatsächlich und dann ging es dann immer höher. Aber es war zum Anfang, sah es nicht so aus, als ob es durchstartet. Erst diese Sendung Hollymünd wo es dann auf 39 gegangen ist. Das war.
Und da wollten sie auch schon mal aufgeben zwischendurch. Ne? Ich kann mich noch an ein Telefonat mit der Produktmanagerin erinnern, wo sie wirklich gesagt haben, ach, ich glaube, das wird nichts so ungefähr. Ne?
Aber am Schluss waren sie dann doch ganz froh, dass sie weitergemacht haben. Ne?
Absolut, ja. Und dann war die Radios wollten es trotzdem erstmal nicht spielen. Also erst als es dann wirklich in Platz 4 war, mehrere Wochen, war ja glaube ich insgesamt 26 Wochen in den Charts, dann haben die Sender es dann irgendwann gespielt. Also das ist trotzdem auch kein leichtes, wenn man in den Charts war, sofort in die Sender zu kommen.
Aber dafür spielen sie es heute noch.
Jetzt ist es ja auch gelernt sozusagen. Ne? Jetzt ist das Risiko für Radiosender nicht so groß, weil man kennt es ja. Wie waren das insgesamt von den, weil wenn wir jetzt gleich nochmal ein bisschen auch durchgehen über die weiteren Alben von euch, von Neverending Dream gibt es ja inzwischen relativ viele Versionen. Ne? Es gibt irgendwie auf Remix-Versionen, es gibt neue Versionen oder beziehungsweise Neuaufnahmen. Also Neverending Dream ist so einer eurer Songs, die ihr auch am, ich sag jetzt mal, intensivsten mitbearbeitet habt.
Naja, wir selber ja nicht, das haben ja immer andere gemacht. Also, ja gut, wir haben auch die eine oder andere Version gemacht jetzt für das neue Album, mit dem wir dann quasi nach den vielen Jahren dann nochmal nach draußen geguckt haben, haben wir ein paar alte Hits überarbeitet. Da haben wir natürlich auch eine neue Mischung gemacht. Wie viele das insgesamt gibt, kann man glaube ich gar nicht sagen. Also wir haben auch diverse Sachen freigegeben, von denen man, also da kommen halt irgendwelche Leute und es ist ja erstmal schön, wenn jemand sagt, ich finde euren Titel so super, dass ich den gerne machen möchte und dass ich ihn gerne covern möchte, aber natürlich funktioniert auch nicht alles davon, ne? Weil das sind dann irgendwelche Leute, die machen das so privat, also davon gibt es Tausende, die irgendwie veröffentlicht sind, aber jetzt haben wir die großen Highlights, waren natürlich sicherlich Cascada und Scooter und wie es bei Cascada gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Und bei Scooter war es ganz einfach, da hat irgendwann der Verlag angefragt. Und dann habe ich HP eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, oh, finde ich ja cool, dass ihr das machen wollt. Schreibt, ist ja immer noch ein geiler Song. So, das war unsere Kommunikation dazu. Damit war das Thema
erledigt. Und dann war es fertig.
Ja, genau. Oh.
Ja, aber sie haben es auf jeden Fall, als ich das letzte Mal beim Scooter-Konzert war, haben sie es auf jeden Fall auch in der Live, bei den Live-Konzerten gespielt. Also cool. Von daher, und die Stimmung war gut. Es ist halt einfach ein Dauerbrenner. Aber wie ging es denn dann weiter? Also ihr habt dann ja euer erstes Album veröffentlicht. Hattet ihr noch weitere Singles dann daraus, die in den Charts waren?
Ja, zwei Stück. Das war Magic Fields. Eigentlich eine Nummer, wo ich immer noch denke, dass sie noch ein bisschen mehr Potenzial hätte als Neverending Dream. Aber man weiß ja nicht, was noch passiert. Und dann kam noch Mirror. Das war dann sozusagen die vierte Single. Und wie das so bei damals war, wenn das Album draußen war, dann war es halt für die Nachfolgesingle schwierig, weil viele Leute das Album hatten. Da war das noch nicht so Single-fokussiert. Aber Magic Fields ging auch noch irgendwie bis in die 30 in die Charts, was damals schon gut war. Und ja.
Mhm. Dann habt ihr aber relativ schnell auch das zweite Album nachgelegt, Take Me Home. Und es gab dann das dritte Album, das kam dann 2000 raus, Journey of Life. Und da habt ihr für RTL 2 ja sogar ein Titelsong für eine Serie beigesteuert. Wie kam das denn? Das war irgendwie Expedition Robinson oder sowas, ne?
Richtig, genau. Da gab es irgendwie so, ja, Ausschreibung will ich nicht nennen, also irgendwie gab es diese Anfragen, da war ja damals auch so ein Zugpferd, dass man für irgendwelche Serien, ob das jetzt Big Brother war oder so, wenn da so ein Titel als Song unterlegt wurde in den Werbetrailern, hat er meistens gute Chancen gehabt. Und so gab es dann irgendwie die Idee auch von dem Plattenlabel. Und wir hatten, muss man dazu sagen, beim dritten Album was gemacht, was ich eigentlich früher gesagt hatte, was ich blöd fand von anderen Bands. Das dritte Album ist ganz häufig das Album, wo Bands anfangen zu experimentieren. Das war bei Camouflage so, das war bei Alpha Will so, plötzlich klingt das dritte Album irgendwie anders. Und wir hatten da so die Idee, weil ich auch so ein bisschen so diese Enigma-Geschichten mochte, ein bisschen Ethno-Style. Und das hat natürlich super gepasst. Und dann war so auch dieses Expedition Robinson, das sollte dann so ein bisschen, weil es in so einer asiatischen Insel war, asiatisch klingen. Und dann haben wir deswegen auch so eine Sita da drin, so für das Island of Dreams. Und das kam tatsächlich auch bei dem Sender gut an. Und dann haben sie das als Titelmusik genommen. Der Nachteil war bloß, dass die sehr viel, eigentlich nur Drumlines genommen haben in den Trailern und gar nicht den eigentlichen Song. Und deswegen hat die Wirkung, die wir uns erhofft haben, war nicht so groß, weil wer hört sich dann einfach nur ein paar Drumloops an? Das war wirklich so. Ich habe die Werbetrailer noch hier und denke, warum sucht man sich nicht einen schönen Teil aus mit Gesang oder warum die das gemacht haben? Keine Ahnung, aber das war ja die Idee, dass das noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Ist auch in die Charts gegangen, aber ich glaube, es hätte auch höher gehen können, wenn man bisschen mehr Song gehört hätte.
Und dann kam das vierte Album, Lost in Paradise und da habt ihr, weil wir sind ja eigentlich ein 80er-Jahre-Podcast, das mit dem 90er ist eher ein Special jetzt bei uns, also ihr habt hier eine Special, wie soll ich sagen, Bühne von uns und da war Mastermind Mitch Ure mit dabei.
War eine coole Nummer oder ist immer noch eine coole Nummer.
Aber wie kam das mit Mitch Ure?
Ich hatte irgendwie Kontakt zu dem Label, ich glaube das war Hypertension Records, weil ich ja auch für andere Autoren viel Management und sowas gemacht habe. Da gab es irgendwie einen Kontakt zu dem Label, die für Mitch die Touren hier organisiert haben und die Auswertung für Deutschland gemacht haben. Und dann kam man halt zu uns quatschen und dann haben wir die Nummer da mal hingeschickt und dann ging das irgendwie total unkompliziert, erstaunlicherweise. Also das war irgendwie, das war glaube ich jetzt gar nicht so eine wahnsinnig komplizierte Nummer. Also sehr charmanter und sehr angenehmer Zeitgenosse.
Ich fand ja den Remix noch besser, da gab es auch noch so einen Desert Dream Mix von der Nummer. Die ist ja eher eine ruhige Nummer gewesen und der Desert Dream Mix hat so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen Mode-Anleihen, ein bisschen flotter. Den mochte ich noch mehr als die Single. Mhm.
Dann gab es bei euch so ein bisschen einen Umbruch. 2007 ist Claudia erstmal ausgestiegen gewesen, kam dann aber 2019 zurück und dann habt ihr ja auch euer fünftes Album. 555 war es dann. Dann 23 kam das sechste Album, We Travel the World. Jetzt ist Claudia wieder nicht mehr dabei. Ihr habt euch sozusagen nochmal neu aufgestellt und ihr habt aber jetzt große Pläne, was euer 30-jähriges Jubiläum betrifft. Ne? Da gibt es große, große Aktivitäten, auch mit Konzert.
Ja, das gibt es. Also wir machen zum 30-jährigen Jubiläum, wird es eine ganze Menge Sachen geben. Also Claudia hat eben wie auch 2007 schon mal so für sich entschieden, dass sie lieber ihr Soloprojekt machen möchte. Ist ja auch okay. Ich meine, ne? Also so das haben wir dann auch respektiert, haben aber auch eine sehr, sehr tolle neue Sängerin gefunden, die auch aus einem sehr engen Umfeld von uns kommt und das macht total Spaß und ist total schön, mit ihr die Sachen neu zu interpretieren und auch viele neue Songs zu machen und das ist alles, also jetzt im Rahmen so 30 Jahre Experience gibt's ein neues Album. Wir machen am 12.09. in Berlin im Kesselhaus da machen wir sowieso jedes Jahr ein Konzert, wo so die Fans aus ganz Deutschland und aus aller Welt zu Besuch kommen und das ist immer ganz, ganz schön. Und da werden wir quasi auch unsere neue Sängerin vorstellen, nochmal so ganz offiziell. Und dann gibt es Remixe von alten Songs. Es wird ein neues Album geben. Wir haben aber noch keine richtigen Veröffentlichungsdaten. Das hätten wir uns auch gewünscht, dass wir das alles bis zum 12.09. hinkriegen. Aber das liegt leider nicht so ganz in unserer Hand, weil da zu viele Leute in ihren alten Rechten rumwursteln. Und es einfach immer alles ewig dauert, bis man irgendwo Antworten kriegt und so. Ja. Ist ein bisschen nervig, aber vielleicht wird es dann 30 plus 1 oder so, als keine Ahnung.
Ist ja, ich sag mal so, Feste soll man feiern, wenn sie da sind.
Ja, einfach, genau. Ne? Aber der 12.09., da werden all diese Songs schon vorgestellt und auch die ganzen Remixe. Wir machen viel so gemischte Sachen. Wir haben ja auch angefangen, eben Titel zu mischen, also Songs von uns zu mischen mit Hits aus den 80ern und aus den 90ern. Und das kommt total gut an bei den Leuten, was natürlich irgendwie ganz cool ist, weil sie dann quasi unseren Titel kennen und auch den Titel kennen, den man da noch mit reinmischt. Und das funktioniert live, das haben wir schon ein, zwei Mal so im Kleinen getestet jetzt. Das funktioniert super, weil die Leute einfach das Gefühl haben, sie kennen eigentlich sowieso jeden Song halt. Ne? Und ob wir dann mal Experience mit Jimmy Summer will mischen oder, also es gibt da einige prägnante Hooklines zu hören, die jetzt gar nicht von uns sind, die aber irgendwie mit reinfließen und die dann so als kleine Anleihe in irgendeinem Titel mal auftauchen und das ist ganz geil. Und dann haben wir festgestellt, dass die Leute das total abfeiern.
Das heißt, um so ein bisschen zu spoilern, es kann sein, dass es auch von A Never Ending Dream dann nochmal eine, ich sage jetzt mal, neue Interpretation 2026 geben könnte.
Ja,
um es mal mit Bild-Zeitungs-Fragezeichen zu formulieren.
Ich glaube, das kann man schon so fast sagen. Auch um welchen Titel es geht, Alex hat ja schon angedeutet, also da muss man ja kein Geheimnis draus machen, dass es Smalltown Boy sein wird, weil es einfach zusammenpasst wie die Faust aufs Auge und die Leute, die schon gehört haben. Selbst Jimmy Summerville hat es gehört und fand es gut. Also ich glaube, die Frage ist nicht, ob, sondern wann das Ding rauskommt. Also
das ist doch mal eine schöne Botschaft oder ein schöner Ausblick dann.
Absolut, ja.
Dann hoffen wir, dass da die Radios entsprechend mitmachen. Ja,
da haben wir zumindest gute Rückmeldungen bekommen, weil dieses so ein Motiv wie Jim Summerville, das kennen Sie natürlich. Ne? Und das passt halt extrem gut auf den Titel und vielleicht war es ja auch eine kleine Inspiration, als der Titel geschrieben wurde. Ne? Das kann man ja nie ganz ausschließen.
Und ich wollte gerade sagen, das haben wir gar nicht hinterfragt, welcher Song denn Referenz war, als Neverending Dream entstanden ist. Aber jetzt könnte es ja vielleicht vielleicht eine Idee sein.
Ja, doch, die Harmonik, die kann man nicht wegleugnen. Das ist halt, das ist eine Harmonik, die kommt nicht nur in unseren Songs vor, sondern es ist eine Harmonikfolge, die in vielen Songs vorkommt. Und
ich wollte gerade sagen, ne? Also von daher. Aber es passt gut und das ist doch eine schöne Kombi auf jeden Fall.
Und um meine 80er-Jahre-Verbundenheit zu demonstrieren, habe ich da hinten noch ein in roten Samt gefasstes Best-of-Alpha-Will-Cover von Marian selbst unterschrieben stehen. Guck mal. Fällt mir jetzt gerade wieder auf, wo wir über die 80er reden. Es steht da schon Ewigkeiten da drin.
Ja, sehr schön. Ich denke, da haben wir jetzt einiges von euch nochmal erfahren. Auch zu eben Never Ending Dream in den Jahrescharts Platz 29 1996. Und ich hoffe, in den Jahrescharts dann wahrscheinlich eher 2027 dann nochmal Never Ending Dream.
Ja? Vielen Dank.
In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt für uns.
Sehr, sehr gern. Danke dir.
Spaß.
Danke euch.
Danke euch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ja, lieber Matthias, lieber Alex, hier nochmal ein großes Dankeschön für euer Interview. Wir haben sehr viel Neues erfahren und die 90er sind wieder aufgelebt, innerlich bei uns.
Genau, und wir freuen uns auf das Konzert, das ihr dann am 12.09. gebt. So, du spulst, ich erzähle mal Platz 28. Das ist so einer, den man auch, glaube ich, nicht mehr ganz so im Ohr hat, sollte man sich aber auch nochmal anhören. Double Vision mit Knocking, ich höre es klopfen. Das finde ich dann ganz schön bizarr mit OMC auf der 27.
Ja, und ich hätte dann auf der 26 zu bieten NAS mit If I Ruled the World.
Ja, aber dann würde ich erstmal den Mac zurückholen, Return of the Mac mit Mark Morrison auf der 25.
Und dann haben wir, glaube ich, einen Song, der dich sehr geprägt hat, hast du mir mal erzählt.
Ja, es kommt dann Deep Blue Something mit Breakfast at Tiffany's. Und zwar nicht, weil ich auch bei Tiffany's mal gefrühstückt habe, sondern weil er so einer der Songs war oder die Band so einer meiner ersten Wegbegleiter, als ich irgendwie den Weg in die Musikbranche auch 96 gefunden habe. Also so gesehen habe ich auch 30-jähriges Jubiläum. Ja, und da war eben Deep Blue Something einer der Songs, die sich so da sehr nach vorne gespielt haben, das so gut. Die Hintergrundstory.
Auf der 23, Rolf Meyer-Bode, ach nein, unter dem Namen kennen ihn nicht so viele, es war RMB, also eher Techno-Act mit Spring.
Ja, genau, dann 22, die 2-2 ging an die zweite Nummer von Backstreet Boys mit Get Down, You're the One for Me, wie gesagt, das zweite Mal, dass sie in den Top 40 sind. Dann geht's zum U-Boot?
U-Boot, ja, U96. Aber es geht hinauf in den Heaven mit ihnen und das war der Platz 21.
War es ihm zu langweilig und unter Wasser?
Dauernd die ganze unter Wasser, Zeit. Nein, wirklich schrecklich. Und auf der 20 gleich nochmal die Backstreet Boys. Ja, die haben echt reingehauen, ja, ich sag's dir, mit We've Got It Going On.
Ja, und die Nummer 19, da hören wir mal wieder.
Ich drücke aufs Knöpfchen wieder
mal. Wollen wir mal gucken, was da vielleicht Schickes drauf war.
Oh ja, schön.
Weiß nicht, erkennen das schon die Leute?
Ja, ist die Frage, gell?
Also ich würde sagen, wenn der Typ nicht labern würde, könnte man es erkennen, aber er labert halt, ne? Warte mal, die Stimme. Ja, und das ist nicht Scooter, es ist nicht H.P. Baxter.
Es ist der Spaceman.
Noch nicht, wobei, müssen wir mal gucken. Scooter hat es, glaube ich, noch nicht als Sample benutzt. Ne?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Müssen wir mal H.P. Baxter schicken.
Ja,
Könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht. Das funktioniert.
Genau.
Ja. Das war
Babylon Zoo mit Spaceman. Das hat man ja schon rausgehört so ein bisschen.
Ja,
kam schon im Januar 96 raus, war dann damals die Vorabsingle zum Album The Boy with the X-Ray Eyes und die Nummer war richtig gut platziert. Deutschland, Österreich, England Platz 1, Schweiz Platz 2.
Naja, vor allem in UK war es mit fast 400.000 verkauften Singles innerhalb von einer Woche. Wirklich damals so die schnellst verkaufteste Debütsingle der britischen Popgeschichte. Also wirklich, ich weiß auch, ich war damals irgendwie, glaube ich, in London und ich weiß noch, wie das auch wirklich so ein echter Hype war um Babylon Zoo, weil es auch in einem Levi-Spot verwendet wurde, das auch dann immer noch gut gepusht hat. Und geschrieben hat das Ganze der Jazz Man,
Also nicht Jazzman, sondern Jazz.
Jazz, genau.
Jazzman, aber halt dann doch wieder Mann. Und das war der Kopf. Und er hatte eben, ja, wie gesagt, man hört dann später natürlich auch Rock-Style, aber eben diese verfremdete Stimme, so ein bisschen hat er dann auch selbst Space Rock bezeichnet.
Ja.
Und das war so auch das Markenzeichen und die Wiedererkennung einfach.
Ne? Ja, und zum Space Rock hat dann auch so dieses Science-Fiction-Video ganz gut gepasst. Also ja, er hat schon in die Richtung genau
gedacht. Ja. Ja. Dann hast du gesagt, das Album The Boy with the X-Ray Eyes kam dann im Februar 96 raus. Auch okay, UK auf jeden Fall mit Platz 6 gut dabei, Deutschland Platz 18. Es gab noch weitere Singles, die aber dann, wenn er in England platziert war, ja, weil es da auch einfach den Hype hatte. Und ja, das Plattencover war auch nochmal eigentlich ganz interessant gestaltet.
Ja, ja, ja. Also der Jazzman hat sich sehr androgyn darauf gegeben, war in einem komplett weißen Outfit und hat dann so eine lange schwarze Strähne, die ihm ins Gesicht hing. Also es sah cool aus.
Ja, ja, absolut, ja, absolut. Ja. Und wie gesagt, das Besondere war halt auch, dass der Song sozusagen ja gleich dann von 0 auf 1 eingestiegen ist und er wirklich dann ja ganz high war, aber also so lang, was oben ist, kommt auch wieder runter,
ja,
meistens.
Ja, 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 genau. Also es ist, war dann in England, wie gesagt, noch so diese halbwegs guten Platzierungen. Aber ansonsten hat es einfach nicht mehr so gut funktioniert. Das zweite Album von ihm kam dann 98 raus. King Kong Groover hieß es. Das war aber kommerziell kein wirklicher Erfolg mehr. Nur gerade mal noch eine Auskopplung, All the Money's Gone, die kam nochmal in England in die Top 50. Ja, also irgendwie war dann für Babylon Zoo schon wieder ein bisschen die Luft raus, ja, wenn man so will.
Ja, er war dann, davor war er ja eigentlich auch als Songschreiber, Sänger und Gitarrist bei einer Britpop-Formation, The Sand Kings, unterwegs. Und danach hat er sich so ein bisschen mehr als Filmproduzent, Medienunternehmer, aktiv gestaltet.
Ja,
und es gibt irgendwie Babylon Zoo zwar noch so als letztendlich audiovisuelles Kollektiv,
ja, ja,
was auch immer das dann aber wirklich am Ende,
ja,
bedeutet.
Also, wir haben nicht mehr so viel wirklich gehört jetzt, aber,
wir schön, haben jetzt, dass es noch gibt, uns an Spaceman erinnert.
Genau.
Und das finde ich doch.
Also ich mochte ihn wahnsinnig gerne.
Ja. Absolut. Ich habe auch da nicht mehr die Vinyl-Single, aber die Maxi.
Ja, sehr gut.
Damals musste ja nochmal Maxi-Singles kaufen.
Ja, 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 ja. Stimmt. Ja, ja. Und da war es dann schon mehr CD einfach in den 90ern.
Ja, ja, klar.
Das merke ich
ja eindeutig. Klar.
Ja, ja.
Ja, dann waren wir Platz 18. Ne?
Ja.
Dann sind wir volljährig geworden, was die Charts betrifft.
Mit BBE. Und das war 7 Days and 1 Week.
Ja, auch eher so eine Dance-Club-Nummer letztendlich. Dann vom Club ging es in Richtung
zum Captain, oder
Captain,
was?
Captain Jack, der uns mal sagt, wie wir uns hier bewegen müssen und so weiter.
Ne?
Hey ho, ja. Captain Jack. Und auf Platz 16 haben wir dann die vierte Nummer von den Backstreet Boys. Und jetzt erzähle ich schon wieder, was wir eigentlich vorspielen wollten. Ne?
Ja, ja, ich spiele es halt jetzt mal, oder?
Aber sagen wir so, ist ja auch der Vorteil, da müsst ihr jetzt nicht raten, sondern ihr könnt einfach sagen, ach Mensch, wie schön. Ach,
die Backstreet Boys.
Ja, ach, logisch. Schön.
Ja, ich drück mal.
Thomas Gottschalk hätte wahrscheinlich, was jetzt? Jetzt kommt was für die Mädels.
Ja.
Ich finde die Nummer aber auch wirklich gut.
Ja.
Also das ist so wirklich eine Nummer, bei der ich auch sage, ja, die kannst du laufen lassen.
Genau.
Aber jetzt stoppst du trotzdem.
Ja, mache ich. Quit Playing Games haben wir hier gehört. Und ist erst im Herbst 96 rausgekommen, am 14.10. war schon die vierte Single aus dem Debütalbum, Entschuldigung, Backstreet Boys. Hat sehr gut funktioniert in den Charts. 5-mal haben wir Platz 1 gefunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien und Litauen. Und dann so Airplay-mäßig auch. Da war dann, was weiß ich, Belgien, Spanien, auch in England Platz 2, Platin in Deutschland. Also gute Bilanz, würde ich sagen.
Ja. In den USA kam das Ding erst ein bisschen später raus. Da kam das dann erst 97 raus, weil man erst den Fokus auf Europa gelegt hat. Das lag so ein bisschen daran, dass die erste Single von den Jungs in den USA nicht so funktioniert hat und dann erst mit dem Erfolg dieser Nummer dann das Ganze nochmal sozusagen neu aufgerollt wurde. Aber auch in den USA dann mit Platz 2 die höchstplatzierteste Single der Band in den USA war und 2 Millionen Verkäufe. Und letztendlich auch so der erste Nummer 1-Hit war und auch jemand mitgeschrieben hat, den man auch heute noch kennt.
Ja, den Max Martin, der war da mit dabei, gemeinsam mit Herbie Krischlow. Produziert hat es eben auch der Max Martin mit Christian Lundin.
Ja, genau, weil wenn ihr nochmal überlegt, Max Martin, das war ein Fußballspieler, wie hieß nochmal der Fußballspieler?
Martin Max,
mal, ja. Ne? Genau, ja, ja. Das war genau. Aber einer der nicht viele Hits, der hat mehr Tore gemacht als Hits, was aber okay ist. Aber Max Martin, unter anderem Britney Spears, Baby One More Time, Katy Perry, I Kissed a Girl, diverse Songs für Taylor Swift. Auch ein Song, den man durchaus kennt, weil ich weiß nicht, wie viele Milliarden Streams inzwischen, Weekend,
Blinding Lights.
Ja, also ja. Da war einiges unterwegs. Und der Song war auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Referenzsong eigentlich so für den Style, den die Backstreet Boys dann eigentlich so musikalisch, eigentlich so klassischer Teen-Pop und ja, Grundstein für weitere Hits letztendlich, weil auch fröhlich und alles toll. Und wir sollten vielleicht mal kurz über das Video sprechen, das auch ein Schwede gemacht hat. Nicht nur den Song, sondern auch das Video hat dann, aber nicht mehr Max Martin.
Nee, das war der Kai Seher aus Schweden. Also ich weiß nicht, ob man das so deutsch aussprechen kann.
Wahrscheinlich, der Schwede mag es ein bisschen anders aus.
Aber ich weiß es nicht besser. Ja, ich kann leider kein Schwedisch, möglicherweise. Der hat das Ganze gedreht in Orlando. Daher kam ja auch die Band. Ja. Was wiederum ja so lustig ist, dass es ein bisschen gedauert hat mit den USA. Ja, gell?
Absolut.
Ja, genau. Nachts auf einem Basketballplatz ist das Ganze gedreht worden. Ja, und die Band hat dann im zweiten Teil, daran können sich sicher noch viele erinnern, mit nacktem Oberkörper im Regen ein wenig gedanced.
Ja, was natürlich wieder MTV ein bisschen daran gehindert hat, das auszustrahlen, weil man ist ja da nackt, aber man hat es dann am Ende doch gezeigt. Vielleicht, weil sie sich auch daran erinnert haben, dass es ja auch ein Video von Take That gab, Back for Good, wo die Band auch in Schwarz-Weiß im Regen zu sehen war. Also von daher, was ich noch ganz spannend finde, wenn man halt guckt, die Premiere des Videos war in Deutschland im Oktober 96, ich bin noch in den 80ern hängen geblieben, ne? 96, in den USA war es erst im Juni 97, was man sich heute so gar nicht mehr vorstellen kann, weil heute ist halt durchs Internet,
genau,
hast du halt sofort, keine, ja. Entweder ist es halt da oder ist es halt nicht da.
Ja.
Was auf jeden Fall da war, du hast es schon gesagt, das Debütalbum.
Ja.
Backstreet Boys?
Backstreet Boys, genau. Im Mai 96 erschienen, in den USA im April 97. Charts, der ganze deutschsprachige Raum, überall Platz 1, in England Platz 12. Und in den USA, auf jeden Fall wurden 10 Millionen Units davon verkauft.
Ja.
Also das ist sehr ordentlich.
Naja, und wir haben die Singles, die dann drauf waren, ja schon mehr oder weniger jetzt
gehört.
Die waren ja auch alle dann in den Top 40 der Jahrescharts. Und warum eben das in den USA ein bisschen anders war, war eben daran, dass der erste Hit in den USA nicht so funktioniert. Aber dann wurde es eh alles anders. Über die Band, du hast schon erzählt, die kommen aus Orlando. 93 gegründet. Der Mann, der im Hintergrund ist, ja auch eher etwas kritisch beäugt. Da gibt es auch eine Doku dazu, war der gute oder nicht mehr gute. Lass mal das gute Werk, war einfach Lou Pearlman. Das war halt Musikmanager, der die Backstreet Boys, aber auch dann später in Sync noch hervorgebracht hat. Wurde so ein bisschen vom Erfolg von New Kids on the Block inspiriert. Ja, ist aber dann 2008 auch ins Gefängnis gekommen, 25 Jahre Haft, Betrug, Geldwäsche und ich sag mal so, wenn man sich die Doku anguckt, vielleicht noch andere Dinge, die dann auch man sich selber nochmal vielleicht anschauen sollte. Da sprechen wir lieber mal über die Jungs, die bei den Backstreet Boys dabei waren, weil die Mädels wissen es wahrscheinlich auch auswendig, bei den Jungs.
Zumindest die Vornamen wissen sie auswendig.
Ja, gell? Ja.
Howie, AJ, Nick, Brian und Kevin.
Ja, genau, also das heißt, die heißen Jungs, die nach einem Flohmarkt in Orlando benannt worden sind,
den
Backstreet Flea.
Ja, ganz easy, also mal. Da sind sie selber gern hingegangen, also kann man sich danach doch auch benennen.
Wobei, ein T-Shirt konnten sie sich da nicht kaufen, weil sonst wären sie nicht nackt auf dem Basketballplatz gewesen.
Genau.
Okay, man muss über die eigenen Witze am meisten lachen. So, wie gesagt, gleich das erste Album war ein Erfolg. Es ging dann auch relativ rasch weiter mit, nachdem die Backstreet Boys erstmal da waren, kamen die Backstreets Back.
Ja.
97.
Super Singles auch mit Everybody und As Long As You Love Me.
Ja, genau. Dann genau. So ihr aber wirklich größter Erfolg war dann Millennium 99, I Want It That Way, Showing the Meaning of Being Lonely. Also so typische, typische Songs, aber auch wirklich für die Mädels. Das meine ich gar nicht böse, ne? Das meine ich einfach, war halt so, ne? Also dafür waren die, hätte ich jetzt mal gesagt, abgerichtet. Ausgerichtet. Ich rede mich schon wieder Kopf und Kragen. Viertes Album, Black and Blue 2000. Dann, ja, war es aber auch so ein bisschen nicht so nice.
AJ hatte mit den Drogen zu kämpfen, war süchtig und musste da erstmal wieder davon loskommen gewissermaßen. 2002 hat dann der Nick Carter gesagt, ich probiere es mal solo.
Ja, der war halt auch sehr beliebt. Der süße kleine Blonde.
Ja, genau. Also es ist legitim, sagen wir mal. Ja. Und dann hat es ein bisschen einfach gedauert, auch bis die Backstreet Boys nochmal zum Neustart angesetzt haben. Das war dann erst mit dem fünften Album Never Gone 2005. Aber da auch eine richtig erfolgreiche Tour angehängt. Also da hat es dann wieder ganz gut gepasst.
Ja. Es gab dann auch noch weitere Alben, 2007, 2009. Und sie haben dann vor allem eigentlich eine recht clevere Collab gemacht, wie man sagt, mit den New Kids on the Block. Dann muss man einfach die Anfangsbuchstaben der Bands so ein bisschen zusammenmischen, dann kriegt man es irgendwie raus. N-K-O-T-H-B-S B müsste es eigentlich sein, ja genau. Und die haben auch eine gemeinsame Single rausgebracht, eine Show am Times Square. Und dann haben sie eigentlich einfach weiter Album und Tour gemacht, 2013, also jetzt die Backstreet Boys. Und vor allem 2017 und 2019 hier das, was gerne gemacht wird, weil es vor allem Kohle bringt.
Genau, Shows in Las Vegas, also da waren das wirklich 80 einzelne Shows und ordentlich bezahlt, definitiv. Ja, das ist einfach so dort.
Ja. Deshalb konnten sich dann 22 auch ein paar Weihnachtsgeschenke mit ihrem Weihnachtsalbum leisten und 23 war dann ihre 30 Jahre Feier mit dem Ende auch einer vierjährigen Welttournee, die sie gemacht haben. Und ja, also wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, das Millennium-Album, das wir gerade schon angesprochen haben, hat irgendwie 30 Millionen Verkäufe und 5-mal Grammy gewonnen, 2-mal den MTV Europe Music Award, beziehungsweise da waren sie nominiert.
Ja.
Also schon
relativ. Eins will ich nur ganz kurz ansprechen.
Ja, bitte. Noch.
Also das mit typisch 90er. Für mich auch ist einfach so diese Boybands, die damals gepusht wurden. Ja? Also, die Backstreet Boys waren natürlich da auch voll mit dabei gewissermaßen. Ja? Und das gab es in den 80ern noch nicht.
Es fing Ende der 80er an. Also sag mal so, es wurde ja immer gesagt, dass Duran Duran ja eigentlich auch eine Boygroup ist, was ich jetzt persönlich vehement verneinen würde. Für mich auch nicht, aber sie wurden halt ein bisschen vermarktet und waren vielleicht auch sogar, ich sage jetzt mal, Blaupause, was das war. Aber dann ging es halt los, ne? New Kids on the Block, dann eben Take That, weiß noch, als sie aufgelöst wurden, 96, was das für ein Drama war. Dann eben Backstreet Boys, NSYNC, Boys to Men, Westlife, E7, die ich sehr geil finde, die ein bisschen mehr so waren ja auch eher UK und ein bisschen dirty, mehr oder weniger.
Ja, stimmt.
O-Town Natural und diese ganzen hier, Mark Terenzis kennt man ja auch noch irgendwie so aus diesem ganzen Kram. Also ja, wurde dann schon auch etwas ausgeschlachtet, mehr oder weniger.
Kann man so sagen, ja.
So, wo sind wir denn in unserer Ranking-Liste?
Ja, wir kommen zu Platz Nummer 15 und das waren ausnahmsweise, war das eine Girlband. Tic-Tac-Toe nämlich, mich mit Ich finde dich scheiße.
Ja, das muss man jetzt nicht so persönlich sagen.
Entschuldigung.
Ja, es war ihre erste Single. Später kam dann noch Leck mich am ABC, verpiss dich.
Verpiss dich.
Und
ja,
die haben warum? Sie immer
drastisch ausgedrückt,
und
gerne mal.
Warum? Ja. Genau. Und dann gab es das Interview. Und dann gab es die Band nicht mehr. Zumindest oder beziehungsweise irgendwie erstmal anders.
Genau.
Da waren sie nicht mehr im Paradise, das danach kam.
Genau. Aber das vom Gangster. Es war Gangsters Paradise von Coolio featuring LV, Platz 14 in den Jahrescharts.
Ja, auf der Glückszahl 13 war der gute Michael, der MJ mit dem Earth-Song. Auf 12 die Jungs aus Düsseldorf und zwar nicht Kraftwerk.
Nein, die Toten Hosen waren es mit 10 kleine Jägermeister.
Ja, genau. Den Song kannst du ja noch singen, ne? Die andere Version ist, glaube ich, kritischer.
Ja.
Platz 11 hier.
Nichts verraten.
Naja, guter Hinweis, Alex, danke.
Ich drück nämlich mal wieder.
Du musst schnell sein, bevor ich wieder hier mich im Rausch rede.
Ja.
Oh ja. Kennt man das dann schon?
Kennt man es schon?
Oder muss man noch ein bisschen weitermachen? Ja, ich steige aus.
Soll ich noch ein bisschen weitermachen?
Ja, sag schon mal. Sag doch mal, was du wirklich tust mit mir. Das Missing war aber jetzt nicht zu hören.
Stimmt.
Ja, jetzt, danke.
Ja, ich habe mich leicht verspult, es tut mir leid.
Danke. Ihr seht, wie wir emotional von ich finde dich scheiße zu verpiss dich bis hin zu
ein jetzt plötzlich Missing. Ja. Everything but the Girl haben wir hier gehört. Der Originalsong war nicht ganz so hausmäßig, aber diese Version hat es dann eben so richtig gut geschafft in den Charts. Das Original war ja schon von 1994, im August schon erschienen. In England damals auf 68, aber dann die Todd Terry Club Mix Version, die hat so richtig gezündet 1996, Deutschland 1, USA 2, UK 3, Schweiz Platz 2 und Österreich Platz 6.
Ja, der gute Todd Terry ist aber wie gesagt eigentlich gar kein Engländer, wobei er in England eigentlich
mehr Erfolg
hatte, aber er kommt eigentlich aus New York. Und hat auch noch, und den Song finde ich zum Beispiel auch richtig genial, hat nochmal für einen anderen Song, also eigentlich für zwei Songs, ne, einmal für Driving und auch für Wrong,
genau.
Den ich auch immer noch total gerne höre. Also so die Mischung aus Everything But The Girl und Todd Terry war schon ziemlich gut. Und danach hat er ja auch selber noch andere
Remixe gemacht. Er war dann total nachgefragt, auch als Remixer. Also schon mal in Deutschland für Snap beispielsweise. Annie Lennox hat ihn gefragt, George Michael, Björk, Robin S. Alle wollten einen Todd Terry Remix.
Ja. Ja. Aber jetzt reden wir nochmal über Everything But The Girl, weil wir sind ja jetzt im Jahre 96. Das Album kam aber ja 94 schon raus. Das war das siebte Studioalbum Amplified Heart. Gab noch weitere Singles, beispielsweise Rollercoaster. Gab dann auch dieses Jahr eine Deluxe-Ausgabe, wie man es dann macht mit Demos, Live-Versionen und anderen Remixen. Ah, und sie waren nicht mehr ein bisschen, sie sind ein bisschen weggegangen. Ne? Früher waren sie mehr so Folk-Jazz. Das war ein bisschen mehr poppiger dann einfach.
Ja, ne? ja. Also sie haben gemerkt, damit haben sie einfach doch etwas mehr Erfolg und können noch weitere Fankreise erobern. Und dann wurde es halt ein bisschen mehr in die beatlastigere Richtung ging es dann.
Es ist ja ein Duo, die aber in der Tat doch schon sehr lange zusammen waren.
Ja, die haben sich gegründet, also Tracy Thorn, sie und Ben Watt, haben dann 82 gesagt, okay, in Kingston-upon-Hull, das war ihr Wohnort, da gründen wir jetzt das Duo Everything But The Girl. Kennengelernt haben sie sich, weil sie beide an der Uni studiert haben in Hull und über eine Annonce am schwarzen Brett.
Ja, so war das halt in den 80ern.
Und dann sind sie erstmal beruflich, musikalisch zusammengekommen und dann auch ganz schnell privat ein Paar geworden. Ja.
Was ich noch sehr interessant finde, weil wir gucken immer, wo kommt denn der Name her, und jetzt Everything But The Girl ist ja jetzt auch ein Name, der jetzt nicht so, so auf dem Baum wächst, möchte ich jetzt mal behaupten. Und da gibt es ja auch eine interessante Geschichte, wie sie auf diesen Namen gekommen sind.
Ja, sie haben sich inspirieren lassen von einem Werbeslogan eines örtlichen Möbelhauses. Da hieß es, wir verkaufen ihnen alles fürs Schlafzimmer, bis auf eine Frau. Everything but the girl.
Ja, es war sicher nicht Ikea.
Nein.
Ja, genau. Sie hatten dann auch schon eben, weil sie sich 82 gegründet haben, 84 ihren ersten Single-Hit in UK, Each and Everyone. Und waren aber immer eher so ein bisschen Geheimtipp, mehr oder weniger. Obwohl sie eigentlich dann schon 13 Chart-Singles in UK hatten, was jetzt ja nicht so schlecht war letztendlich.
Ja,
und ja, 96 gab es dann noch ein weiteres Album.
Ja, Walking Wounded, das hat sich auch wieder ganz gut platziert überall. Und da ist noch stärker so ein bisschen diese hausige, teilweise auch von den Beats Drum and Bass mäßige Anlehnung herausgekommen. Das habe ich selber auch, das Album. Also das hat mich dann schon sehr interessiert, was die so machen.
Ja, dann ist aber trotzdem ein bisschen ruhiger geworden, auch eher Solo-Projekte, beziehungsweise der gute Ben Watt hat sich dann so ein bisschen als DJ-Produzent und auch als Label-Owner
Ja, betätigt. Buzz & Fly, also ein geiles Label, die haben tolle Sachen, ja, muss
man echt sagen. Und 23 gab es so das letzte reguläre Album von Everything But The Girl, Fuse, und jetzt dieses Jahr.
Genau, die Deluxe-Edition.
Hat die Plattenfirma dann gedacht, hey, 30 Jahre, da machen wir doch was.
Genau, das kennt man ja ab und zu.
So, wir sind auf Platz 11 gewesen, glaube ich.
Ja, genau.
Das heißt, noch mal nach schauen. Platz 11 kommt
Platz 10. Und wir verraten 10. wieder nicht, was es ist.
Danke für den Hinweis.
Nein, das ist nur... Ihr hört es jetzt. Das dürften die meisten erkannt haben.
I wanna. Ah, Sigge Sigge, gut, dass wir das noch gehört haben, weil das ist auf jeden Fall auch genau, über was wir sprechen sollten.
Oh ja, stimmt. Ja.
Und das waren
die Spice Girls mit Wannabe.
Oh, erste Single der Band, auch gleich größter Erfolg, was jetzt nicht abwertend gemeint ist, weil sie hatten danach immer noch genug Erfolge.
Ja.
Also, aber das war wirklich so einfach der Knaller, mehr oder weniger. Und es war vor allem auch die schnell verkaufteste Debütsingle aller Zeiten, die bestverkaufteste Single einer Girlgroup. Und Musik und Text haben die Spice Girls da mitgemacht. Kommen wir aber auch nochmal gleich dazu. Plus noch zwei weitere Herren, der Matt Rowe und Richard Stannard. Und ja, textlich, was wollen sie denn?
Ja, da geht es um den Wannabe-Lover gewissermaßen. Also sie wollten zum Ausdruck bringen, welche Ansprüche an einen möglichen zukünftigen Liebhaber sie so stellen. Und da hast du ja schon das schöne, signifikante Fantasiewort Sigge-Sig.
Ja, genau. Da war so ein bisschen die Frage, was das denn
ja,
ist.
Ne? Manche sagen, ja, das würde auf einen Orgasmus anspielen können.
Weiß ich nicht. Hast du das schon mal gesagt?
Nein.
Ja, aber es ist ein Fantasiewort, muss man einfach mal so sagen. MRB hat zum Beispiel gesagt, es kann alles heißen, aber es sei unanständig. Jetzt ist natürlich die Frage, hat man das einfach nur so gesagt? Weil es gibt auch einen lustigerweise anonymen Song-Co-Writer, ich meine, so viel gab es ja jetzt eigentlich gar nicht,
ja, also, komisch.
Der gemeint hat, es ist eigentlich, oder es steht für Shit and Cigars, und die Story dahinter ist, dass es eine Anspielung an einen Musiker ist, der mit den Spice Girls sich das Studio teilte, der aber wiederum keine Boy- oder Girl-Groups mochte und eine sehr, ich sag mal, nicht so tolle Angewohnheit hatte, auf einem Unisex-Klo, also für Männer und Frauen, sein Geschäft zu verrichten und dabei mit rauchender Zigarre saß.
Ja.
Ich kommentiere es nicht weiter, da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, genau, Punkt. Was in dem Song sehr, sehr stark zum Tragen kommt, ist so ein bisschen das Mantra der Band auch.
Sie wollten zum Ausdruck bringen, dass Freundschaft eigentlich wichtiger ist als Liebe. Und haben damit so ein bisschen angefangen, so eine feministische Haltung auch in den Pop reinzubringen. Zuvor war, vor allem in England, war es sehr, sehr von Männern geprägt, der Mainstream. Und hier haben die Mädels mal ein bisschen aufgeräumt,
kann man so sagen. Ja. Im wahrsten Sinne ist auch dann im Video, wo sie dann tanzen und singen, durch ein Hotel gelaufen sind und die ganzen, wie soll ich sagen, Verstöße gegen diverse Normen und die männliche Dominanz und die ganzen Männer als Spießer so ein bisschen dargestellt hat und sind dann am Schluss mit dem Tourbus aus dem Hotel abgehauen.
Ja,
ich finde es noch ganz lustig, welche vor allem deutschen Coverversionen es davon gab.
Ja, die Schlümpfe haben daraus Rettungsschwimmer gemacht und Otto Walkes I Wanna Pfefferkuchen.
Ja, also warum nicht? Warum nicht? Das Album hieß Spice und war, ja, wie gesagt, irgendwie auch, ich sag mal, nahezu überall Platz 1. Wie gesagt, wir sind ja auch jetzt insgesamt bei Künstlern, die durchaus Chart-Erfolge hatten.
Ja.
Sie haben, was wir vorhin schon gesagt haben, irgendwie mitgeschrieben, aber am Ende war das dann für so die Hitqualität dann doch zu wenig. Deshalb hat die Band Simon Fuller als Manager engagiert, der dann wiederum für Songwriter sich auch oder um Songwriter gekümmert hat. Und wenn euch nochmal so der Name Simon Fuller irgendwie im Kopf ist, der kam eigentlich über Paul Hardcastle, 19, hat im Zuge dessen Erfolgs, da war er beteiligt, die 19 Entertainment gegründet, war dann Erfinder von Pop Idol. Also hier wurde Dieter die ganze Zeit sagt, Superstar sucht. War aber auch Manager hier von David und Victoria Beckham, David Hamilton. Ja, also durchaus, das war der gute oder ist der gute Simon. Und die Girls, die Spice Girls, hatten noch ein paar andere Singles vor allem, die dann das Album zum meistverkauften oder eines der meistverkauften Alben insgesamt gemacht haben.
Ja, weit über 20 Millionen Einheiten. Also in Europa und USA hat das mega Erfolg gehabt. Und dazu beigetragen haben dann Singles wie Say You'll Be Mine, To Become One oder auch Mama, Who Do You Think You Are?
Ja, und wenn wir es bei den Backstreet Boys schon gemacht haben, muss man natürlich auch bei den Spice Girls nochmal überlegen, wer denn da alles dabei war. Und da gibt es die offiziellen Namen und es gibt die Spitznamen. Ja.
Posh Spice hattest du schon genannt, Victoria Beckham. Dann Mel B war Scary Spice. Emma Bunton war Baby Spice. Mel C war Sporty Spice. Und Gary Halliwell war wegen ihrer roten Haare Ginger Spice.
Ja, sehr gut. Und die haben sich auch über ein, also das heißt auch nicht am schwarzen Brett, sondern durch ein Zeitungsinserat kennengelernt. Hießen zuerst Touch. Und wir sind ja eigentlich im Jahr 96, wo es losging. 98 ist dann schon bereits die Gary Halliwell wieder ausgestiegen. Was sie aber auf jeden Fall geschafft haben als Band, ist den Begriff Girl Power wirklich im positiven Sinne zu prägen.
Ja, das war dann wirklich ein feststehender Begriff im Pop-Feminismus und hat Eingang gefunden ins Oxford English Dictionary sogar. Den Duden von Großbritannien.
Ja. Und drei Alben gab es eigentlich nur, also das Spice von 96, dann Spice World 97 und Forever mit ins Jahre 2000. 85 Millionen verkaufte Tonträger, damit sind sie eine der erfolgreichsten Girlgroups und hatten auch ein paar Ehrungen, die eben nicht jedem zuteil werden.
Genau. Also sie durften 2012 nochmal bei der Olympia-Abschlussfeier auftreten und haben eine eigene Briefmarke bekommen im Jahr 2024 von der Royal Mail als erste Band seit den Beatles und den Rolling Stones.
Also schon ein paar Jährchen her. Ja. Siggedi, Sack,
genau.
Oder so ähnlich.
Jetzt muss ich nochmal schnell auf die Liste schauen, wo wir... Ja, wir haben hier auf Platz 9 No Mercy, Where Do You Go?
Keine Gnade. Frank Farians dritte Dekade, in denen er da so richtig abgeräumt hat.
Ja.
Wobei Frank Farian-Manier, und es ist nicht abwertend gemeint, ganz im Gegenteil, immer noch großer Respekt. Der Song, er hat halt immer gewusst, welche Songs funktionieren, weil das ist auch ein Song, der eigentlich von La Bouche ist, aus dem Album Sweet Dreams, was ein Jahr vorher rauskam, 95. Und er hat einfach gemerkt, dass das einfach ein verdammter Hit ist und hat das mit seinen drei Jungs oder mit den drei Jungs dann entsprechend neu aufgenommen und ist auf Platz 9 geschafft.
Ja. Auf Platz 8, Mr. President, Coco Jumbo.
Ja, und danach oder davor der Michael nochmal, They Don't Care About Us. Und jetzt passe ich selber auf. Alles auf gut. Platz 6 drückst du wieder den Knopf und ich erzähle nicht, dass das jetzt die...
Die
Band, Künstler, Sängerin. Du musst schon drücken. Das wäre jetzt so, wo man das Licht eigentlich erdimmen müsste.
Ja.
Und
ich schmelze dahin.
Ich finde den Song wirklich gut. Das muss man also, ne? Es ist wirklich ein schöner Song.
Balladen ist nichts einzuwenden. Haben ihn schon alle erkannt, oder? Wahrscheinlich. Also die Romantiker.
Oder die Fans von
der Kelly Family. Ja. I can't help myself, war das gerade.
Ja, das war damals die erste Singleauskopplung aus dem Album Almost Heaven. Ja, auch, wie gesagt, wir haben jetzt hier immer Songs, die irgendwie Platz 1 sein hätten müssen, sonst wären sie nicht so weit oben. Deutschland, Tschechien, Niederlande, Norwegen, Schweiz und so weiter und so fort. Platin in Deutschland, Spanien, Doppelplatin sogar in Norwegen. Es war allerdings ihre einzige Nummer 1 in Deutschland. Geschrieben ist das Ganze vom Angelo Kelly, also ich sag mal so, damals der kleine, ja, ne? Also genau. Gar nicht böse gemeint, aber war halt damals einfach 30 Jahre jünger und kleiner letztendlich. Diese Saison hat es dann der Angelo mit dem Paddy zusammen und produziert wurde es von der Kathy Kelly und dem Paddy Kelly zusammen. Also theoretisch immer irgendwie ein Kelly dabei, weil es ist ja auch die Kelly Family. Ich fand es ganz interessant, es war jetzt vor kurzem ja hier 70-jähriges Jubiläum der Bravo.
Ja.
Da war natürlich eben, weil wir ja auch gesagt haben, Kelly Family in der Bravo war so ein besonderes Ding, da
total,
war das aufzuhören. Ja. Und da haben wir nochmal, da war es wohl so, dass die Bravo damals behauptet hat, dass Angelo den Song für sein Vater geschrieben hat, was aber überhaupt nicht stimmte, sondern eigentlich für eine Freundin, und die Freundin das aber noch gar nicht wusste, dass sie seine Freundin ist. Also das hat damals irgendwie bei ihm nicht so die optimale Stimmung verursacht.
Kann vorkommen.
Es passiert halt mal.
Das dazugehörige Album dazu ist Almost Heaven, kam im Oktober 1996 raus. Und da gab es ein paar unterschiedliche Angaben.
Ja, also je nachdem, welche Quelle man sich da anschaut, dann ist es das 9., das 10. oder das 12. Studioalbum. Aber sagen wir so, es war auf jeden Fall ein erfolgreiches. In Deutschland, Österreich, Schweiz, Platz 1, Ungarn auch entsprechend, also wirklich in vielen Ländern. Sie haben es auch an interessanten Orten aufgenommen, in Köln, wo sie auch eine Zeit lang waren, plus aber auch in Capri.
Ja.
Da sind sie schnell mal mit dem Hausboot.
Genau, wo die rote Sonne so schön untergeht.
Ja, genau. Nein, es ist das erfolgreichste Album der Band insgesamt, zweimal Platin in GSA, also wirklich, wirklich toll. Auf dem Cover sind auch alle neun am Album beteiligten Kellys zu sehen, plus noch der Sohn Sean von der Kathy, wo sie irgendwie am Meer unter blauem Himmel sind.
Ja.
Deshalb gehe ich davon aus, dass das eher in Capri als in Köln am Rhein aufgenommen wurde.
Würde ich sagen.
Und hatte auch noch weitere Singles entsprechend
dabei. Ja, hat gut funktioniert mit Every Baby, Platz 13, Fell in Love with an Alien, Platz 15 in Deutschland, Na Na Na, 17 und When the Boys Come into Town, immerhin Platz 37.
Ja. Ja. Mich verfolgt, also auch da, ich kenne die Kellys irgendwie so eher unterbewusst zwar aus den 70ern und das stimmt ja auch, weil eigentlich ist es ja so eine Großfamilie um den Vater, den Dan Kelly. Und die sind ja seit den 60er Jahren durch Europa und den USA so als Straßenmusiker gekehrt und seit 78 dann offiziell als The Kelly Family. Und ich bilde mir ein, dass ich sie in irgendeiner damals Samstagabend oder irgendwas Sendung auch schon mal gesehen hatte. Dann aber irgendwie verdrängt.
Sagt mir meine Erinnerung irgendwie auch.
Ja. Und dann kamen sie. Also die haben ja auch interessante Objekte der Behausung
für die gehabt. Fortbewegung und Behausung, genau. Ja. Also viele erinnern sich natürlich an das Hausboot, was am Rhein angelegt war. Aber davor gab es einen VW T1, also wirklich einen schönen Bulli, und einen Doppeldeckerbus, mit dem sie durch Europa gereist sind.
Ja. Genau, dann war 82 das doch eher traurige Jahr, in dem die Mutter, die Barbara Ann Kelly, gestorben ist mit nur 36, was dann eben auch im Song An Angel verarbeitet wurde. Und 94, das war dann, wo die Kellys dann so wirklich durchgestartet sind mit Over the Hump und eben, wo dann eben An Angel drin war. Da kann ich mich auch noch erinnern, als der Song auch in irgendeiner, ich glaube, mit einer Sendung mit Thomas Gottschalk irgendwie präsentiert wurde, wo er da stand mit seinen langen blonden Haaren und dann vor einem Angel gesungen hat. Und das hat dann eben so einen echten Hype bei den Fans um Paddy und Angelo und vor allem, wie gesagt, Bravo Lesercharts.
Ja, immer ganz weit vorne, für Ewigkeiten.
Das war auf Wochen, Monate gebucht, Platz 1 mehr oder weniger. Und dann sind sie aber vom Hausboot ein bisschen elitärer geworden.
Ja, sie haben sich das ehemalige Gästehaus der Bundesregierung, Schloss Gymnich, geschnappt und das wurde dann ihr neuer Wohnsitz.
Ja, haben sie es dann doch geschafft. Dann 2002 wieder ein bisschen eher, nicht nur eher, sondern trauriger. Der Vater ist gestorben. Die Band ist dann auch so ein bisschen in der Besetzung ein bisschen auseinandergegangen. Auch wegen der starken Belastung, die durchaus, glaube ich, auch nicht unstressig ist, wenn du halt dann irgendwie so den Fanhype hattest. Aber es gab trotzdem noch weitere Alben, wo vielleicht dann nicht mehr alle dabei waren und hatten dann aber trotzdem von 2004 bis 2017 eine längere Pause. Aber dann gab es eben 2017 ein Album, das dann auch wieder auf 1 war, We Got Love. Und ja, es war auch wirklich so, dass als sie dann gesagt haben, wir gehen auf Tour,
ja, wirklich Riesenresonanz, gell? Ne? Ja. Innerhalb von 18 Minuten war zum Beispiel das Comeback-Konzert 2017 in Dortmund ausverkauft, ja. Also das zeigt schon, was sie für eine Fanbase in Deutschland
haben. Ja, absolut. Haben ja auch irgendwie über 50 Mal Gold und Platin erreicht, 20 Millionen Tonträger. Ja. Also das ist nicht irgendwas. So, von den Kellys sind wir jetzt in den Top 5. Da haben wir auf Platz 5 eine Nummer.
Ha, ja.
Da haben wir eine Nummer. Fool's Garden, Lemon Tree.
Ja.
Man hat ihn, ohne es anzuspielen, im Ohr. Und deshalb bitte ich dich, dass du zur Nummer 4 weitergehst.
Ja, mache ich gerne.
Nicht bös gemeint, liebe Fool's Garden. So, gebe ich ehrlich zu, leichte Sympathiezuwächse bei dieser Nummer.
Ja, absolut. Langes Intro. Soll ich mal ein bisschen.
Ja, gib nach doch vorne mal. Gehen, geh doch mal, ja? Dahin, wo die Post, das wir, wo die Post das abgeht.
Das ist kaum zu glauben. Also, man muss schon weit vorgehen, bis die Post abgeht.
Ja. Jetzt! Aber jetzt. Jetzt wird man wach.
Ja, finde ich auch. Yeah. Ihr habt es sicher erkannt. Insomnia von Faithless.
Ja, also wirklich großartiger Song. War natürlich, wie gesagt, in den Charts weit oben, kam schon im November 95 raus, hat sich dann eben 96 so nach oben gebohrt. Wurde von Sister Bliss, Rollo Armstrong und Maxi Jazz geschrieben. Und ja, basiert auf einer wahren Begebenheit, ja, in gewisser Weise.
Ja, du sagst es. Ja, Sister Bliss habe ich damals auch interviewt und das hat sie mir dann auch erzählt, dass sie so Schwierigkeiten hat, lang durchzuschlafen. Und insofern hat Insomnia, die Schlaflosigkeit, dann da gut gepasst auch. Ja,
ja. Es gab ja dann noch in den Clubs einen anderen Mix, wo da noch Glocken läuten und Uhren ticken war.
Genau, der Moody-Mix, hat das dann auch nochmal so ein bisschen hervorgehoben, so die besonderen Elemente in dem Song. Ganz groß auch der Monster-Mix, der auch gerne gespielt wurde von den DJs. Also die haben, sagen wir mal so, die Clubkultur dann schon deutlich geprägt. Ja.
Entsprechend gab es dann auch eine 2.0-Version von Avicii und jetzt auch aktuell, ganz also neu, wer jetzt hier viel Radio hört, wird dann irgendwie an einer neuen Version von Insomnia nicht vorbeigehen. Bebe Rexha hat unter New Religion das Ganze auch nochmal neu aufgenommen und ist wirklich, ja, auch jetzt immer noch 30 Jahre später in den Hörern, in den Ohren zu hören.
Millionen. Ja, ja.
Genau. Das Album.
Ja, Reverence, im März 1996 rausgekommen. Ja, so mittelprächtige Platzierungen. Deutschland Platz 17, England 18, genauso in der Schweiz. Österreich Platz 26, aber in 22 Ländern hat es für Gold gereicht. Ja,
es gab dann ein bisschen später nochmal so eine Art Doppel-CD dazu, ne, wo dann auch noch die Irreverence dazu kam, wo dann noch die Mixe dabei waren. Und ja, auch die gute Dido,
ja,
die wiederum die Schwester von Rollo Armstrong ist da auch schon mit zu hören. Die haben ja dann später auch noch mal dann weiter was gemacht.
Auf Flower Stand Man auf dem Album. Also da haben sie natürlich zusammengearbeitet, weil familiäre Bindungen, und dann ist erst Dido wirklich solo auch zu so einem großen Megastar geworden.
Richtig. Solo war sie ja dann auch hier. White Flag und so weiter.
Genau.
Sehr erfolgreich. Genau. Gegründet 95 in London, eben von den drei genannten Maxi Jazz, Sister Bliss und Rollo Armstrong. Ging mit Salva Meir, die wir ja auch hier in den Top 40 hatten, entsprechend los. Und ja, wie gesagt, dann kam eben das gute Insomnia. Es ging dann 98 weiter mit dem zweiten Album, wo auch eine richtig geile Nummer
super
drauf war.
Ja.
Gerade ist der DJ.
Genau, und dann war auf dem Album Sunday 8 p.m. Also da haben sie einfach diesen Sound, der wirklich monumental war, irgendwie nochmal weiterentwickelt, haben dann auch mit anderen Größen zusammengearbeitet, unter anderem mit Boy George. Und God is a DJ in Deutschland Platz 2, in England immerhin Platz 6, also hat schon super funktioniert. Ja.
Dann ging es weiter mit dritten Album Autospective und dem vierten Album Mass Destruction. 2011 haben sie sich dann aufgelöst, gab nochmal ein Abschlusskonzert, das auch weltweit in den Kinos übertragen wurde. Und 2012 wurden sie dann von Mix Magazine,
genau,
Zungenbrecher hier, als Greatest Dance Act of All Time gekürt. 2015 haben sie dann wieder zusammengefunden, gab es eine Wiedervereinigungstür. 2016 ist dann aber der Maxi Jazz ausgestiegen, hat dann gesagt bye-bye. Und sie haben dann entsprechend ohne ihm nochmal ein bisschen weitergemacht.
2020 nochmal ein neues Album mit namens All Blessed.
Was ja dann 2022 leider passiert ist. Ne? Der Maxi Jazz ist ja leider dann verstorben.
Ja.
Aber auch jetzt, heute, wenn man nochmal wieder hört, gerade wie es halt bei, ich sag jetzt mal, bei New Religion ist oder mit Insomnia, hört man jetzt momentan auch Club Bizarre,
ja,
wo eben auch Alok, Sam Harper mit, damals auch noch, gab es ja auch schon mal eine Version von hier Alex Christensen.
Ja, genau.
Der ist auch mit auch dabei. Jetzt wieder in den Charts, also das heißt, Faceless ist omnipräsent 30 Jahre später.
Ja, ja. Gut, dann machen wir weiter. Platz 3 in den Jahrescharts. Ich verrate es noch nicht, ich drücke wieder.
Ja, ich bin immer so ein bisschen nervös jetzt hier. Aber ich glaube, das erkennt man.
Ja, müssen wir gar nicht so lang spielen.
Das erkennt man. Ich tanze aber dazu ja, nicht,
nein,
weil ich es einfach nicht kann.
Macarena, Los del Rio, haben wir gehört.
Die Geschichte ist deshalb interessant, weil der Song kam eigentlich 93 raus. Die Version, die die meisten kennen, ist aber ein der Bayside Boys Remix, der 95 rauskam und sie damit zum sogenannten One-Hit-Wonder gemacht hat. Aber den One-Hit-Wonder-Erfolg gönnt man, würde man immer, glaube ich, jedem gönnen oder wünschen.
Ja, ja, ja.
Weil also,
das waren insgesamt über 11 Millionen Singles, die sie verkauft haben. 4 Millionen allein davon in den USA, ja, was für viermal Platin
noch. Ja, sie waren ja auch 14 Wochen auf Platz 1, Jahrescharts in Österreich, Schweiz und USA, ja, also wirklich großartig.
Ja, ja.
Und inspiriert wurde das Ganze von einer Flamenco-Sängerin, von einer, jetzt ist mein Spanisch nicht ganz so toll, ja, von einer Diana.
Genau, die Diana war es einfach. Und die hatte eine Textzeile drin, Dale a tu cuerpo alegría, Diana.
Ja, genau. Das haben sie dann textlich erstmal aufgrund des Reim dich oder ich fress dich in Magdalena verändert, was sie dann aber nochmal in Macarena verändert haben, weil es parallel einen Song gibt, der auch Magdalena hieß und
ja,
ja entsprechend und es soll auch ein Verweis auf ihre Heimat Sevilla sein. Und ja, über Spanien ging es dann auch entsprechend erstmal los. Dort war der Song erfolgreich, später dann in Lateinamerika. Von Lateinamerika haben dann die spanischen Radios in den USA davon Wind bekommen. Und es gab dann den ersten Remix von Fangoria, die aber keine kleine englischen Passagen hatten. Und das war so ein bisschen das Problem, weil es gab dann einen Club.
Ja, da hat der DJ, also in Miami war das, was ja sehr stark von der Latin-Community wirklich auch dann besucht ist, hat das in den Clubs super funktioniert, aber ein Radiosender hat dann gesagt, wir brauchen eine englischsprachige Version, da müssen wir nochmal was anderes
machen. Ja, genau, und dann kamen eben die Bayside Boys ins Spiel und haben im Grunde den Fangoria-Mix mehr oder weniger 1:1 übernommen, haben allerdings englische Parts reingenommen von der Patty Alfaro. Haben dann auch erstmal ein bisschen Stress gehabt mit Fangoria, was ich verstehen kann, wobei die haben, also Fangoria hat den Prozess verloren und deshalb ist dann ihre Version eigentlich so die erfolgreiche gewesen. Was aber interessant ist, ist vom Inhalt, weil eigentlich ist der Song im Original eher so eine gesellschaftliche Kritik gewesen, beziehungsweise eine die Wehr der Frau gegen die traditionellen Werte, gerade in der Franco-Ära, ne? So was da alles angesagt war. Und der Remix hat das dann
ganz anders,
so ein bisschen umgedreht.
Aus einer Rebellin wurde dann plötzlich so eine hedonistische Frau, die ihren Freund beim Fahneneid betrügt. Ja. Also das kommt im Original nicht so vor.
Ein bisschen aus dem Kontext.
Ja,
Wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, ne? Also das war halt so ein Tanz, den ich nie beherrscht habe, obwohl sie eigentlich eine relativ vereinfachte Version gemacht haben, was eigentlich jeder kann.
Auch wenn ich manchmal in Videos schon gesehen wurde, tanzenderweise, aber der ganz große Tanzbär bin ich eigentlich nicht. Ja, also mir ging es auch so.
Also deshalb kann ich nicht mitreden. Es waren diese Armbewegungen und so weiter, es ist irgendwie über Konzerte entstanden und das wurde dann irgendwie zu einer Choreografie. Und ja, also von daher war das so die Geschichte. Und es gab auch, dass in der Politik auch dieser Tanz durchaus auf internationaler Bühne präsentiert wurde.
Ja, die Madeleine Albright, damals noch US-Botschafterin. Und die hat wiederum dem Botschafter Botswanas auf einer UN-Sicherheitsratssitzung den Macarena-Tanz beigebracht.
Ja, das Ganze war auch teilweise in Grundschulen irgendwie als Tanz mit dabei, im Musikunterricht. Und auch wenn jetzt gerade es sehr warm ist, es gibt auch eine Weihnachtsversion, Macarena Christmas, die entsprechend auch nochmal sogar in den Charts war. Aber so ist es halt. Die Künstler noch ganz kurz. Das ist heißen tut das Los del Rio, die vom Fluss.
Ja.
So viel ist mein Spanisch dann doch noch wert.
Spanisch, das schaffen wir.
Ja, genau. Die Jungs kommen aus Sevilla. Der Rafael Ruiz Perdigones und Antonia Romero Monge oder Monge? Monge?
Monge.
Ja, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, das ist mein, genau. Das, da hört es dann wieder auf. Ja. Und die sind schon etwas reifer, die Herren, ne?
Ja. Seit den 60er Jahren waren die als Musiker schon aktiv, sehr stark vom Flamenco beeinflusst und haben halt so ein bisschen bekannte spanische Musik genommen und so einen Rumba-Sevillana-Stil so drüber gelegt. Ja.
Es gibt insgesamt 30 Alben von denen, seit von 67 bis 21. Das bekannteste ist aber und bleibt sehr wahrscheinlich Macarena auf Platz 3 der Jahrescharts von 1996.
Ja. Sollen wir zu Platz 2 kommen? Was meinst du?
Ja, drück lieber, bevor ich wieder erzähle, wer es ist.
Oh, shit.
Ach ja.
Ach, ich träume.
Ja, das kannst du auch.
Kann ich, oder?
Ja. Ja, tolle Nummer, tolle Nummer. Ja. Willst du es auflösen? Ich glaube, das wissen wahrscheinlich aber alle.
Ja,
aber
das wissen die Kinder der 90er auf jeden Fall, dass das Children war von Robert Miles.
Ja, entsprechend kam Ende 95 raus. Ja, wie gesagt, viele Platz 1 Positionen, Platin, Gold. War so ein bisschen das Paradebeispiel für auch ein eigenes Genre, Dreamhouse. Mhm. Und gar nicht mal so aus dem Nähkästchen, das ist jetzt auch, glaube ich, gar nicht mal so unbekannt, war sogar Basis für die Entstehung der Compilation-Reihe Dream Dance.
Ja.
Ist auch so, ich sag mal so, der Referenzsong dafür.
Ja,
ne?
Ja,
also,
total.
Weil genau eben die, was du gesagt hast, ein bisschen träumen, trotzdem tanzen. Und hat auch einen, wie soll ich sagen, richtigen Hintergrund gehabt, warum dann hier der Roberto
gesagt hat, ja, das
möchte ich machen.
Raus. Genau, also er hatte so eine persönliche Motivation. Sein Vater der war auf einer humanitären Mission über die UNO eben in Ex-Jugoslawien und er hatte nach Hause mitgebracht so Fotos von Kindern als Kriegsopfer. Und das hat den Roberto total berührt. Und deswegen hat er den Song dann auch Children genannt und wollte auch, dieses ruhige Intro, dieses bisschen melancholische, das hat dazu natürlich auch irgendwie gut gepasst.
Ja. Und es gab noch einen weiteren Grund, da passt aber auch, dass es ein bisschen ruhiger ist, weil damals viele Raver von irgendwie den Partys nach Hause gefahren sind mit dem Auto und dabei verunglückt sind, weil sie halt dann nochmal die Abgeh-Songs im Auto gehört haben und dann überhöhte Geschwindigkeit und dann passieren halt dummerweise Unfälle. Und deshalb ist das wirklich eine ganz, ich meine, der Song ist trotzdem nicht langsam, aber er hat irgendwie eine gewisse beruhigende Wirkung im positiven Sinne, absolut.
Ja, ja.
Also auch total, da bin ich großer Fan. Ja. Entsprechend heißt auch das Album
Dreamland. Ja. Er hat's vorweggenommen, dieses Träumerische im Juni 96 rausgekommen, hat sich weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft, in Deutschland immerhin Platz 2. Weitere Singles waren Fable und One on One, die in der Heimat Italien auch wirklich nochmal mit Platz 1 funktioniert haben. Deutschland immerhin Platz 3 und Platz 5.
Ja. Ja. Der Roberto Concina, Roberto Concina ist in der Schweiz eigentlich geboren, aber seine Eltern waren beide Italiener und sind auch wieder dann in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre nach Italien gezogen. Er ist selbst 69 geboren, hat dann aber die Schule mit 17 schon abgebrochen, hat dann als DJ gearbeitet und hat dann erstmal als Robert Milani, Hardcore Trance, also ein bisschen, da war er noch nicht so im Dream-Stimmung.
Nein. Da hat er es noch ein bisschen härter angehen lassen. Aber ab 96 ist er nur noch als Robert Miles unterwegs gewesen. Hat dann also mit diesem Mega-Hit auch wahnsinnig viele Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel den Brit Award als bester internationaler Newcomer, den World Music Award. Ist dann auch nach England gezogen, weil er dort gesehen hat, dass da vielleicht noch mal ein bisschen die größere Musikszene einfach vor Ort ist. Hat versucht, mit seinem zweiten Album 23 AM nochmal einen großen Erfolg zu erringen, aber das hat nicht mehr so gut funktioniert. Es wurde dann relativ schnell stiller um ihn.
Ja. Es gab dann auch 2001 auch nochmal ein nächstes Album, Organic, mit K, wohlgemerkt, das ein bisschen experimenteller war. Hat dann nochmal eine eigene Plattenfirma gegründet in London und ein Tonstudio in London und Ibiza gehabt. Es war dann auch leider, dass er schon 2017 infolge einer Krebserkrankung verstorben ist auf Ibiza. Was aber trotzdem geblieben ist, also auch Children ist so ein Song, der, ich weiß nicht in wie viel Versionen, also es gibt jedes Jahr irgendwie und gar nicht mal so schlechte neue Interpretationen davon und einfach ein Klassiker auch 30 Jahre später.
Ja, und nun kommen wir zur Number One of the Year.
Und ich lass dich drücken. Also die Taste.
Ein bisschen stiller.
Ja. Aber auch den Song könnte man erkennen. Ich glaube schon. Ja. Ja, Killing Me Softly, der Killer am Schluss.
Der Starter am Anfang, der Killer am Schluss. Die Fugees mit ihrem Mega-Hit. Lauryn Hill am Mikrofon. im April 96 rausgekommen. Nahezu überall auf der 1.
Ja, ich wollte gerade sagen, da ist die Ausnahme, wo es nicht auf 1 war, fast schon spannender. Kanada, Spanien, Estland, die kommen nochmal bitte jetzt, die müssen nochmal nachsitzen.
Genau.
Warum war das so? Ich glaube, was viele nicht so auf dem Zettel haben, viele würden jetzt sagen, wer hat denn den Song geschrieben?
Ja.
Das sagen wahrscheinlich einige.
Roberta Flack würden also einige sagen.
Also die nicht sagen, die Fugees, sagen Roberta Flack.
Genau.
Aber.
Nein, aber. Falsch. Der Originalsong ist von Laurie Lieberman aus dem Jahr 1972.
Ja. Geschrieben von Norman Gimbel und Charles Fox, angeblich nach einer Vorlage auf eine Serviette, die Lieberman bei einem Don McLean-Konzert irgendwie beschrieben hat. Und sie war von einem Song Empty Chairs so beeindruckt, dass sie dann ihre Eindrücke eben auf der Serviette hinterlassen hat und daraus dann der Song entstanden ist. Das wurde dann immer so ein bisschen bestritten. Angeblich hat man den Song schon vorher geschrieben. Es ist auch so ein bisschen hart gesagt egal. Es ist einfach ein toller Song. Und ich sag mal so, gut, jetzt die Songwriter werden davon profitieren. Also ist es egal.
Unbedingt, ja.
Erfolgreich geworden ist es aber. Also deshalb ist es schon richtig. Das war jetzt alles mit der Laurie Lieberman 72, mit Roberta Flack ein Jahr später. Wurde es dann aber international groß.
Sie hat es auf einem Flug über das, damals ging das schon über Kopfhörer dann gehört und hat dann sofort Quincy Jones angerufen, hey, können wir den Song nicht machen? Und dann wurde es für Roberta Flack so ein Riesenerfolg. Ja.
Und wenn man Quincy Jones anruft, dann klappt das auch in der Regel.
Ja.
Und entsprechend wurde das halt ein riesengroßer Hit, vor allem in den USA, aber auch eben Australien, Kanada, Neuseeland. Und war ein bisschen schneller, ein bisschen mehr so Backbeat-mäßig, hat auch Record of the Year, also Grammy gewonnen, und sowohl auch Best Female Pop Vocal Performance 1973, also richtig groß. Aber wir sprechen jetzt ja über die Version, die 96 auf Platz 1 in den Jahrescharts war.
Über die Fugees, und die, ganz interessant, da ist es nämlich nicht, in den USA war es in den Airplay-Charts mega erfolgreich, aber nicht so in den ganz regulären Charts.
Ja, sie haben es ja nicht veröffentlicht, also als kommerzielle Single, es war wirklich nur fürs Airplay, war dann aber dort die 7. meistgespielte Single 96 und hat auch den Rekord für die meistgespielte Platte in einer Woche erreicht. Und in Deutschland war das auch so ein Song, wir hatten ja vorher bei Babylon Zoo von 0 auf 1 in England. In Deutschland war es so, dass das der Song, der von 0 auf 1 ging, auch eher ein Novum. Und ist eine der bestverkauftesten Singles aller Zeiten. Und was kommen wir ja auch beim Album nochmal zu? Sie haben da auch eben sehr geschickt Samples wieder benutzt.
Ja, Beispielsweise von A Tribe Called Quest vom Song Bonita Applebaum.
Was aber selber sogar ein Sample ist, ja, ne? Lustigerweise.
Richtig. Ja. Also da waren sie immer offen, auch von anderen ein bisschen zu zitieren.
Und auch eine interessante Geschichte, weil ich war ja da schon Insider in Anführungszeichen. Es war wirklich so, dass die Single so erfolgreich war. Damals hatte man eben ja noch physisches, weil das heißt, wenn nichts mehr im Laden war, dann konnte man es nicht mehr kaufen.
Ja.
Dass man wirklich den Hahn abgedreht hat, keine Singles mehr in die Geschäfte gestellt hat, um dann nämlich, solange die Single sogar noch Top 20 war, also wo man heute sagt, so bist du bescheuert, das kostet ja einfach Umsatz. Nein, man hat es abgedreht, um dann die nächste Single Ready or Not irgendwie zu pushen. Also Wahnsinn eigentlich, wie erfolgreich schon, das Ding war. Und ist echt verrückt. Ja, also wie gesagt, haben da ja auch entsprechend da nochmal ein paar Sachen gewonnen, ne?
Ja, kann man so sagen. Bei den Grammys die Best R&B Performance by Duo or Group und bei den MTV Video Music Awards auch fürs Best R&B Video.
Ja. Mhm. Was wir auch wieder machen werden, wir werden eine Playlist erstellen, weil warum denn nicht? Und hört dann mal rein, weil der Song hat ja irgendwann auch ein bisschen mehr Beat und Bass. Vor allem der Bass setzt erst wirklich irgendwie super, super spät ein, so nach fast 1:30 später. Also auch etwas ungewöhnlich, aber ja, es ist einfach ein genialer Song. Von welchem Album ist denn der?
Ja, vom Album The Score. Ein Riesenerfolg. Insgesamt über 22 Millionen Exemplare verkauft. 25 Mal hat es für Platin gereicht weltweit. Ist eines der weltweit meistverkauften Alben. Ja. Was auch an Singles wie Fugila, Killing Me Softly haben wir gehört und Ready or Not oder auch No Woman, No Cry lag.
Ja, was halt ein bisschen schade war, es war halt das zweite Album, aber auch das letzte Studioalbum. Mhm. Und was es aber geschafft hat, war, es war so, wie sagt man das so schön, der musikalische Schmelztiegel der modernen Musikkultur, was das auch immer das dann am Ende heißt. Aber es hat halt Einflüsse wie Reggae, Soul, Hip-Hop, haitianische Folklore einfach zusammengebracht und das war so für diesen East Coast Hip-Hop einfach neu.
Ja. Also und hat ja auch wahnsinnig gut funktioniert. Also auch, dass diese vielen Samples, von denen wir schon gesprochen haben, das ist sowas auch noch.
Und es war halt auch einfach ein bisschen melodieorientiert, etwas wärmer als so die ganzen anderen. Also jetzt nichts gegen Dr. Dre Produktion, auch genial, aber einfach ein bisschen anders. Bisschen auch so De La Soul Style, vor allem auch, weil sie die ersten waren, die jetzt anders als jetzt irgendwie, hey, Gangster-Rap, sie haben, was Themen betraf, ne, doch auch kein Blatt vor den Mund genommen.
Nein, also religiöse Themen, Polizei, Korruption, also Kriminalitätsglorifizierung, das haben sie alles sehr kritisch beleuchtet. Ja.
Haben dann auch 2 Grammys gewonnen und vielleicht sollten wir aber noch mal kurz auch zur Band kommen.
Ja.
Die drei Weisen aus dem Morgenland, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Noch in den 80ern gegründet, nämlich 1988.
Also so gesehen haben wir wirklich den Kreis geschlossen. Eben. Ne? Ohne die 80er hätte es die Nummer 1, 96 nicht gegeben.
Genau. Von Wyclef Jean, Lauryn Hill und Press Michael. Ja. Die drei haben sich zusammengetan und haben eigentlich den Gangster-Rap ein bisschen abgelöst, so muss man sagen, mit ihren sozialkritischen Themen auch.
Ja. Interessant auch, dass ihr erstes Album Blunted on Reality eigentlich kein Erfolg war. Und eben dann mit The Score den Wendepunkt letztendlich des Genres eingeleitet hatte. Es war dann aber auch schon mit The Score dann auch sehr schnell eben die Trennung da und da gab es unterschiedliche Gründe. Es gab irgendwie das Gerücht, dass irgendwie ein Streit zwischen Lauryn Hill und Wyclef Jean war. Es gibt aber auch die Tatsache sogar, dass Lauryn Hill dann 97 schwanger wurde und sich deshalb auch entschieden hat, die Karriere fortzusetzen. Sie hat ihren Sohn Zion geboren und sagt auch sogar, dass in dem Song, ne, Zion, den sie dann als Solokünstlerin veröffentlicht hat, dass er so ein bisschen die Rettung war, weil die Richtung davor nicht mehr so keine gute war. Und auch einfach, was ja toll ist, Familie geht über den Erfolg. Ja. Das ist ein tolles Statement. Wobei, es relativiert sich, sie haben ja dann doch alle irgendwie dann nochmal ein bisschen Solo weitergemacht. Ne?
Was Press Michael, der hat ja dann auch was Krasses eigentlich gesagt im Nachhinein im Interview. Er hat gemeint, der Wyclef Jean wäre der Krebs der Fugees gewesen. Er ist das der Grund für das Ende. Also schon ziemlich hart, finde
ich. Ja, wobei, sie haben dann Gott sei Dank ja dann in dem Fall positiv den Krebs besiegt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. 7 Jahre später gab es dann wieder einen gemeinsamen Auftritt und Konzerte, sowie auch eine gemeinsame Single, Take It Easy 2005. Ende gut, alles gut in dem
sehr
Sinne.
Gut.
Und wir hatten die Nummer 1 von den Jahrescharts 1996 in Deutschland und sind damit am Ende unseres Specials.
Schöne Erinnerung.
Ich fand das eigentlich ganz spannend. Also auch wenn das halt jetzt irgendwie ein paar Jahre drüber ist und wir trotzdem weiterhin The Lost 80s Tapes heißen, finde ich, kann man solche Exkurse durchaus machen.
Ja.
Sagt einfach mal, wie ihr das fandet.
Gerne Feedback.
Ob das interessant ist. Vielleicht nicht immer und ewig, aber so mal ein bisschen als Exkurs in andere Dimensionen.
Ja.
In diesem Sinne.
Ja, ich würde sagen, bleibt uns treu, hört uns zu. Wir freuen uns. Bye, bye.
Bis dann. Tschüss.